Lockast, der Podcast des 1. FC Lokomotive Leipzig.
Herzlich willkommen beim Loko-Wunschkonzert am Freitagabend live und im Podcast zum Nachhören Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, wann immer Sie wollen. Ja, Marco, die Bundesnotbremse ist gefallen. Alle dürfen ohne Maske das Wunschkonzert hören und du kannst, wenn du möchtest, sogar in den Biergarten gehen, falls den schon einer offen hat. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Ja, vielen Dank für den Hinweis, Thomas. Aber du weißt ja, das ist ja für mich überhaupt nicht relevant, ob Biergärten geöffnet haben oder nicht. Wichtig ist, dass der Sport endlich wieder mal betrieben werden darf. Der beste Sport der Welt, unser Fußballsport. Das ist ehrlich gesagt mir insgesamt wichtiger. Achtung, ich muss mal den Wasserhahn kurz anmachen.
Ja, ich habe ja vergessen zu sagen, dass wir in die Großküche nach Leipzig schalten, wie ich das eigentlich jeden Freitag tue. Und wäre fast auch schon enttäuscht gewesen, wenn es denn heute nicht so gewesen wäre. Was gibt's heute zu essen oder zu trinken?
Was haben wir auf der Karte, wie es auch in einem anderen Podcast gerne heißt? Also gerade eben bereite ich hier vor, ich habe keine, das sind die Leiden des jungen Kochs, also jung, naja, aber es gab keine karamellisierte Kondensmilch mehr, weil unser russischer Spezialitätenladen Magazin um die Ecke leider zugemacht hat, dort gibt es das immer. Das heißt, ich musste gezuckerte Kondensmilch kaufen und werde jetzt 2 Stunden kochen, um daraus dann einen sogenannten Banoffee-Pie zu machen, also einen Bananen-Toffee-Nachtisch. Grundsätzlich besteht er aus Vollkornkeksen, Bananen, dieser Kondensmilch und ganz viel Sahne. Das ist der Nachtisch für morgen. Morgen, also ist ja nicht nur das, wie alle Männer, das auf dem Schirm haben, natürlich, dass Sonntag Muttertag ist. Nein, meine Frau hat morgen auch noch Geburtstag.
Oha.
Sodass hier ein, es ist Großkampftag in der Großküche. So würde ich es an der Stelle mal festhalten wollen.
Und was
genau, es gibt also daneben, wenn es dich tatsächlich noch interessiert, noch Shortbread, ein paar Scones werde ich machen und ja, dann muss ich noch fürs Picknick ein bisschen so ein paar Spieße machen, hier so ein Weintrauben, Käsespieß und was mache ich noch? Ach, vielleicht, wenn ich dann noch Lust und Laune habe, einen Zebrakuchen.
Kann man dich eigentlich auch, kann man dich buchen so für so ein Rundumpaket, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte meiner Frau, meiner Mutter oder meiner Bekannten auch mal sowas Gutes zukommen lassen, habe aber null Ahnung, aber ich kenne da jemanden, der könnte es ja für mich zusammenrühren.
Das setzt mich natürlich sehr unter Druck, also für den guten Zweck würde ich das machen, aber es ist jetzt nicht mein vorrangiges Pläsier. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht die Zeit dazu, wenn jetzt hier zum Beispiel du mich die ganze Zeit buchst, weil du was für deine Frau schön machen willst und es nicht kannst. Sondern so viel Zeit habe ich natürlich dann nicht. Für einen guten Zweck würde ich mich da breitschlagen lassen, aber die Abiturzeit in Sachsen ist losgegangen, zum Beispiel akut gerade. Das beschäftigt mich sehr. Und wenn dann der Fußball einmal wieder rollt, dann ist ohnehin vorbei mit dem Kochen und Backen, weil dann ist dafür keine Zeit mehr.
Der Worte sind genug gewechselt, nun lasst uns endlich Tore sehen. Wir haben heute wieder eine illustre Gästeliste, darf man das so sagen? Darf man so, glaube ich, sagen, ne?
Ja, natürlich. Also man darf ja sein, also diese Woche haben wir ja wieder gelernt, dass Menschen Dinge sagen, die man eigentlich schon lange nicht mehr sagen darf. Schönen Gruß an der Stelle an Jens Lehmann und auch an Dennis Aogo tatsächlich. Die haben uns ja ein bisschen da, wie soll ich sagen, also ja, unterhalten im negativen Sinne, aber illustre Gästeliste, das darf man durchaus, das darf man noch sagen heutzutage.
Gott sei Dank. Thomas Löwe, der Präsident des 1. FC Lok Leipzig und Ehrenspielführer des Lokowunschkonzerts. Lutz Lindemann, seit heute Lutz Lindemann, DDR-Oberligaspieler, Trainer und jetzt MDR-Fußballexperte und dein Praktikant von vor.
Nee, ich war der Praktikant und er war mein das ausführende Organ auf dem Spielfeld.
Ach so.
Sebastian Seifert, aktuell Spieler beim 1. FC Merseburg, der 1. FCM aus dem Süden Sachsen-Anhalts und gleichzeitig Betreiber diverser Etablissements, wo man sich zu Musik rhythmisch bewegt und darüber hinaus
ehemaliger
Spieler des 1. FC Lok. Genau so ist es. Seit 2014 leider nicht mehr bei uns, davor aber regelmäßig auf dem Platz. Sebastian Seifert, wie es ihm geht und seinen Läden, das werden wir ebenfalls heute noch rausfinden.
Ganz wichtig noch der Hinweis in eigener Sache. Im Fanshop des 1. FC Lok Leipzig hat der Sommerschlussverkauf begonnen. 50% auf die gesamte Puma-Ware. Und das
außer Tiernahrung
und nur solange der Vorrat reicht. Das klingt so ein bisschen, als wenn du schon abwächst. Du hast noch gar nicht begonnen zu kochen.
Na, ich muss ja ein bisschen Platz machen in der Küche. Aha. Übrigens, apropos Puma-Ware, ist eine ganz schlechte Überleitung, aber der Zoo Leipzig macht ja ab Montag wieder auf. Also wer nebenbei noch einen Termin buchen möchte im Zoo, ich habe gehört, die sind knapp, weil es ganz viele Leute gibt, die hinwollen, aber vielleicht haben sie ja Glück. Also es gibt nicht nur 50% auf Puma-Ware, sondern auch Professor Junold und sein Zoo dürfen wieder öffnen für Besucher. Das sind allesamt gute Nachrichten. Mal sehen, ob noch ein paar mehr gute Nachrichten heute dazukommen.
Wir fangen an, aber vorher möchten wir noch Grüße loswerden. Und zwar gehen die nach Jena und speziell dort in die Uniklinik. In die Uniklinik Jena, weil Gast haben wir auch aus Jena, also den Lutz Lindemann. Aber in dem Fall geht's zu einem Leipziger, der morgen in der Uniklinik in Jena operiert wird, bekommt dort morgen eine oder seine Spenderniere. Thomas, wir wünschen dir als Lokfamilie alles, alles Gute, drücken dir die Daumen, sind in Gedanken bei dir. Und alles wird gut, oder? Was sagt man da noch?
Ja, ich denke auch, er hat ihn lange genug drauf gewartet. Er war ja auch im Lokowunschkonzert vor ein paar, wie lange wird das her sein? Ende Februar oder so, schätze ich mal so. Da hat er, glaube ich, schon davon erzählt. Also alles Gute, Thomas, für dich. Und es ist ja nicht seine Spenderniere, das ist ein bisschen sinnlos, wenn er die gespendet hält und jetzt wieder reinbekommt. Ja. Es ist ja eine Spenderniere. So viel Zeit muss natürlich sein.
Genau. Also alles Gute. Wir sind in Gedanken bei dir und viel Spaß auch dir beim Zuhören der heutigen Sendung oder vielleicht dann übermorgen nochmal den Podcast.
Vielleicht mache ich noch was mit Kidneybohnen heute, fällt mir da ein. Aber gut, jetzt ist genug. Klamauk.
Das Lokowunschkonzert am Freitagabend live und unser erster Gast, wie jede Woche, wenn es Wunschkonzert hat, der Präsident des 1. FC Lok Leipzig, Thomas Löwe. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend zusammen. Hallo. Thomas, wie geht's dir? Ja, geht gut. Also jetzt wird das Wetter auch wieder ein bisschen besser. Ich habe heute mit Freude festgestellt, dass die Inzidenz in Leipzig unter 100 gefallen ist und das macht so insgesamt Hoffnung.
Insgesamt Hoffnung auch das jetzt stimmt. Für uns, für den Verein, was das Pokalspiel vielleicht angeht?
Ja, ne gut, die Mannschaft bereitet sich vor. Wir wissen ja noch nicht, wann das Pokalspiel dann letztendlich genau stattfinden wird. Noch nicht genau terminiert. Müssen wir jetzt erst abwarten, wer ins Halbfinale einzieht, Bischofswerda oder Dresden. Und ich denke, dann gleich im Anschluss wird es genau terminiert. Ja, aber die Mannschaft bereitet sich gut vor und wir sind da optimistisch, ein gutes Halbfinale abzuliefern.
Aber ich meinte eher in Richtung vielleicht doch noch mit Zuschauern?
Ach so, naja, gut. Also die Hoffnung, die habe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir zumindest ein paar hundert reinlassen dürften.
Ja. Das stimmt. Wie ist gerade die Mannschaft so drauf? Gibt es ein paar Verletzte, Angeschlagene oder sind alle gut? Ein paar Kranke? Zalewski, glaube ich, ist noch ein bisschen rekonvaleszent. Ansonsten Leute, mit denen man nicht unbedingt rechnen sollte zum Pokal?
Genau, also ansonsten, also auch alle, das tut mir leid, dass er dann beim Halbfinale nicht mitwirken kann. Das wird schon noch eine Weile dauern, aber schön ist es, dass er es erstmal gut überstanden hat. Und ich habe ihn neulich auch mal gesehen und ihm schien es gut zu gehen, aber er sagte eben selbst, bei Leistungssportlern ist da eben Vorsicht geboten und da sollte man auch aufpassen, dass dann eben doch wirklich alles in Ordnung ist und es dann nicht zu vielleicht einer schwerwiegenden Verletzung kommt. Also die Zeit, die muss man sich dann einfach geben. Die Hauptsache ist, dass es nicht noch einen ereilt, ja, und dann unsere Personaldecke geringer wird, aber ich bin da optimistisch, dass die Vorsichtsmaßnahmen, die dort getroffen werden, dann auch wirken und dass sich keiner mehr ansteckt.
Thomas, wir hatten ja Ende Februar die Lizenzunterlagen für die dritte Liga beim DFB eingereicht. Gibt es da schon ein Feedback und kann das vielleicht sogar noch wichtig für uns werden, dass wir das getan haben?
Naja, genau genommen hatten wir es am 1.3. Abgegeben. Wurden dann Anfang April wurde dann vom DFB so ein Fragenkatalog geschickt. Das ist üblich, dass dann Fragen zum Antrag gestellt werden. Da hat man dann immer eine Woche Zeit, die dann auch zu beantworten. Das haben wir getan. Und der erste Entscheid des DFB, der kam dann am 23. April. Da waren dann noch einige Punkte, die der DFB als nicht erfüllt ansieht. Dagegen sind wir dann in Widerspruch gegangen. Allerdings haben wir dies dann nochmal umfassender begründet und mit Dokumenten dann ausführlich auch nochmal belegt. Und jetzt warten wir auf die neue Antwort vom DFB. Die soll dann wohl nächste Woche kommen. Und alternativ muss dann eben bis zum 2. Juni alles erfüllt werden. Man muss aber sagen, dass das bei uns, also dieses Thema dieses Jahr nur so nebenbei parallel mitläuft. Wir gehen nicht davon aus, aufzusteigen. Deshalb, um deine Frage da genau zu beantworten, also gehe ich nicht davon aus, dass das für uns dahingehend nochmal wichtig wird. Wir wollen aber den Lizenzierungsprozess nutzen, um Automatismen und Abläufe zu festigen und an die DFB-Forderungen dort anzupassen, um dann unserem großen Ziel dann jedes Jahr ein Stückchen näher zu kommen.
Zum Pokalspiel nochmal, gibt es da jetzt oder sind die Vorbereitungen sportlich gesehen schon gezielt auf dieses Spiel, wann immer das denn sein wird, angelaufen? Also am 12. Mai spielt, glaube ich, Dresden, wenn ich das richtig gesehen hatte, und eine Woche später könnte es ja dann zu diesem Spiel kommen. Hat sich das Training in die Richtung schon entwickelt? Hat einem schon einen Plan speziell auf diesen Tag vorbereitet? Also das, was das Training angeht?
Genau, das hat einmal gemacht. Also es wird jetzt genau auf diesen Tag hin trainiert und das Training wurde auch natürlich gesteigert. Also wir haben jetzt die Trainingsintensität enorm erhöht und sind wir wirklich optimistisch, dass wir dann eine schlagkräftige Mannschaft dann aufs Feld schicken können, wenn wir dann ins Halbfinale, wenn wir dann unsere Halbfinalspiele entweder gegen Bischofswerda oder gegen Dresden dann bestreiten.
Schlagkräftige Truppe ist das Stichwort. Jetzt haben wir Leon Heinke natürlich als Vertragsverlängerer diese Woche begrüßen oder bejubeln dürfen. Dennoch ist die Personaldecke ja noch ein bisschen dünn. Und wenn man den Kader ansieht letztes Jahr oder diese Saison, war er ja auch nicht sonderlich groß. Da gab es auch Spiele, wo man mit relativ wenigen Spielern auskommen musste. Wie ist da die aktuelle Entwicklung hinsichtlich Neuzugängen und auch Spielern wie zum Beispiel Boaci, die jetzt noch keinen Vertrag verlängert haben?
Ja, es hat ja in den letzten 14 Tagen, haben wir insgesamt drei verlängert. Ja, Eddie Lutschenko hat verlängert, Tom Nattermann und dann eben jetzt auch Leon Heinke. Und ob es da noch weitere Verlängerungen gibt aus dem Kader, das wird man sehen. Ich denke, wir sind mit den Personalplanungen dort schon sehr weit. Alme und Thorsten Krach, die leisten da eine super Arbeit. Und fehlen noch ein paar, das hast du richtig festgestellt, aber wer das dann sein wird, das ist noch offen und das werden wir dann auch rechtzeitig bekannt geben.
Was viele Fans des 1. FC Leipzig natürlich interessiert, in der Bild-Zeitung war zu lesen, dass unser Physio Uwe Zimmermann seine Tätigkeit am Ende der Saison beenden wird. Ist dem so? Und kannst du uns über die Gründe was erzählen?
Ja, wir haben das ja heute, wir haben heute die Öffentlichkeit informiert über das Ausscheiden von Zimbo. Natürlich konnten wir das als Verein und Arbeitgeber erst tun, nachdem alle Gespräche geführt wurden. Das haben dann in dem Fall der Olaf Winkler und ich getan. Zimbo wird jetzt nach einem jahrzehntelangen und noch aufopferungsvollen Arbeitsleben bei Lok als Mitarbeiter ausscheiden. Und wir freuen uns allerdings, dass Zimbo uns als Freund mit seinem riesigen Erfahrungsschatz dann letztendlich auch erhalten bleibt. Zimbo hat, ich habe es heute in dem Statement dann schon gesagt, mit seinen riesigen fachlichen und menschlichen Qualitäten den Verein jahrzehntelang bereichert. Und auch für mich war es immer eine riesengroße Freude, mit Zimbo zusammenzuarbeiten. Und das haben wir heute auch nochmal in dem Statement des Vereins deutlich gemacht. Selbstverständlich nimmt Zimbo als Legende unseres Vereins lebenslang am Legendentisch Platz. Zimbo bleibt dem Verein verbunden und wechselt sozusagen von der Bank auf dem Spielfeld auf den Tribünen Sitzplatz. Und es wird hier auch noch eine offizielle Verabschiedung im Stadion geben. Aber das machen wir dann natürlich, wenn wieder Zuschauer rein dürfen, wenn wir wieder alle drin sind.
Wie verabschiedet man so eine Legende? Was macht man da?
Ja, das wird man dann sehen. Ich denke mal, da wird sich der Verein noch was einfallen lassen. Abschiedsspiel geht ja beim Physiotherapeuten nicht, wie der Krugi 1 bekommen hat. Da werden wir uns schon noch was einfallen lassen. Das ist klar.
Ach, so ein Abschiedsspiel, könnte ich mir gut vorstellen. Zimbo kann eine Mannschaft organisieren, er hat dann viele, viele behandelt und dann könnte man vielleicht auch den Spielstand nach Behandlung Team Simbo, Team Oldstars gewinnt nach Behandlung 5-4 oder so. Aber nein, Spaß beiseite, man könnte darüber, also ich hätte jetzt darüber nachgedacht. Es gibt einfach viele Spieler, die man da wieder nach Großteiler locken könnte. Egal. Was mich ein bisschen überrascht hat, Simbo ist erst 62 und ich glaube, das gesetzliche festgelegte Rentenalter ist noch ein paar Jahre hin. Hat das oder war es nicht möglich, sozusagen die paar Jahre ihn noch irgendwie zu beschäftigen?
Na, im nächsten Jahr wird die physiotherapeutische Versorgung unserer ersten Herren durch unseren Sponsor übernommen. Das ist das Alvelida-Zentrum und das ist eines der führenden und renommiertesten Reha-Zentren und die Alvelida wird ab nächster Saison unsere erste Herren dort betreuen. Zimbo hatte jetzt noch einen Dreijahresvertrag, der ist jetzt ausgelaufen und wir haben da lange vorher mit Zimbo drüber gesprochen und Zimbo wird da auch noch eine andere, ja, hat eben drum jetzt andere Pläne.
Mhm. Aber es klingt erstmal so, als wenn da nicht die Tischtücher zerschnitten sind, als wenn das.
Das wollte ich gerade sagen, ja, das nochmal unterstreichen, weil es von außen vielleicht der eine oder andere denken könnte, aber dem ist also nicht so.
Nein, also Zimbo, wir haben uns, als wir dann jetzt auch nochmal das abschließende Gespräch geführt haben, haben wir uns am Ende umarmt. Also da ist kein Tischtuch verschnitten. Also mhm. Und die Vereinsführung, die ist da absolut im Rhein. Und ich freue mich dann auch mit Zimbo dann die Spiele auf der Tribüne schauen zu können. Und ja, da kann dann Zimbo ein bisschen entspannter sein, die Spiele entspannter schauen und ja, so entspannt, wie man halt ein Lockspiel eben schauen kann.
Sehr gut.
Und kann das ist gar keine Erinnerung mehr dran, wie entspannt das ist.
Und kann gelegentlich den Ehrengästen mal die Verspannung aus den Schultern massieren. Das könnt ihr ja mal machen, zumindest in der Halbzeitpause.
Da bin ich dabei.
Ja. Das muss man mal deutlich sagen. Also zwischen Zimbo und der Vereinsführung gibt es keinerlei Verstimmung.
Sehr gut. Dann haken wir das Thema so ab. Nächste Personalie, Marco, du?
Mike Kischko, Torwarttrainer, auch eine Legende, auch da hieß es in den Medien, dass auch sein Vertrag nicht verlängert wird. Kannst du uns dazu die Hintergründe, wenn es dem so ist, näher bringen?
Ja, ich hatte ja bereits gesagt, dass es erst eine vollumfängliche Meldung des Vereins geben kann, wenn alle Gespräche geführt sind. Und bei so einer Persönlichkeit und ja, verdienstvollem Spieler und Trainer für unseren Verein wie Mike Kischko, werden das natürlich auch Gespräche sein, wo dann noch ein Präsidiumsmitglied mit dabei ist. Und das war bei Mike Kischko leider noch nicht möglich. Grund hierfür ist ein Trauerfall in Mike seiner Familie. Mike ist derzeit nicht bei der Mannschaft und ja, demzufolge konnte dieses Gespräch noch nicht stattfinden. Richtig ist aber, und das kann ich bestätigen, dass Mike mitgeteilt wurde, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Und bevor die Vereinsmeldung bevor wir als Verein vollumfänglich informieren, da bitte ich ganz einfach um Verständnis, würden wir erst noch ein Gespräch mit Mike führen. Und selbstverständlich steht auch einem Mike Kischko eine würdige Verabschiedung zu. Und ich bin mir sicher, auch Mike wird zu einer Lokschirm verbunden bleiben.
Also ihr habt es ihm schon mitgeteilt, aber er wollte trotzdem nochmal mit ihm ein Gespräch, persönliches Gespräch dann führen.
Ja, natürlich. Das sollte dann gleich im Anschluss stattfinden. Aber wie gesagt, dann gab es eben diesen Trauerfall in Mike seiner Familie. Deshalb ist das nicht möglich gewesen.
Und wird seine Position dann in Zukunft neu besetzt werden?
Ja, natürlich. Also wir werden das Torwarttraining intensivieren. Man muss ja dazu sagen, Kischer hat ja einen anderen Hauptberuf, na, und hat dann dreimal in der Woche Torwarttraining gemacht. Und hier muss in Zukunft ganz einfach ein bisschen mehr passieren. Die Torhüter brauchen ganz einfach intensiveres Training und deshalb hat sich der Verein zu diesem Schritt entschlossen.
Das alles im Gesamtblick sieht ja so ein bisschen aus. Der Verein will an allen Schrauben stellen, die zu stellen sind, um in Zukunft nach vorne zu gehen. Da kann man das, oder so interpretiere ich das zumindest. Und wahrscheinlich ist es aber nicht ganz einfach, dann solchen Leuten zu sagen, du gehörst jetzt nicht mehr dazu. Wie schwer tust du dich dann bei dieser Aufgabe?
Ja, das ist natürlich immer nicht ganz, ganz einfach. Dann, ja, aber wie gesagt, das ist, wir führen unseren Verein so, das gilt für jeden im Präsidium, im Aufsichtsrat, in der Geschäftsführung. Das gilt natürlich auch für alle Spieler und Trainer, ja, dass der Verein immer über allem steht. Ja, und wenn da eine Veränderung herbeigeführt werden muss, dann ist das manchmal einfach unumgänglich, vielleicht auch um ein Stückchen weiterzukommen.
Ja, das hast ja nicht bloß du als Präsident von Lok Leipzig zu tun, das haben ja Präsidenten aller Fußballvereine zu tun. Aller Fußballvereine, ein guter Übergang, der DFB, da knackelt's und knickelt's zurzeit ja auch richtig heftig. Wie schaut man als Präsident eines Fußballvereins in Deutschland dahin?
Naja, gut, beim DFB, da passiert ja gerade das, wenn sich Führungskräfte eines Verbandes, einer Institution oder eines Vereins öffentlich streiten oder in diesem Fall sogar diskreditieren, da kommt man eben seiner eigentlichen Aufgabe als Spitzenvertreter einer Organisation nicht mehr nach, weil man sich den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigt und dann, wie man das dort jetzt die letzten Jahre beobachten konnte, vielleicht auch ein paar Intrigen gesponnen werden und das führt natürlich dazu, dass der Verband selbst und eben auch einige Ämter dort nachhaltig beschädigt werden. Und das passiert dort gerade.
Es stehen ja auch wichtige Aufgaben ins Haus eigentlich. Die Corona-Krise muss bewältigt werden. Die Reform der Aufstiegsfrage sollte gelöst werden. Gibt es da einen Ansatz? Ist das überhaupt geplant, darüber zu sprechen?
Na gut, ich denke, die Herren, wenn man das so mitbekommt, die werden gerade andere Probleme haben. Wir hatten das gemerkt, dass die Autorität eines DFB-Präsidenten oder eines DFB-Präsidiums mittlerweile fehlt. Das hat man erkennen können, dass es nicht gelungen ist, die Regionalligisten aus ganz Deutschland in die Corona-Hilfe Profisport zu integrieren, um so vielleicht eine wirtschaftliche Gleichheit herbeizuführen, also die Wettbewerbsvoraussetzungen anzugleichen. Jetzt ist es so, dass jedes Bundesland anders unterstützt und das ist natürlich eine sehr unbefriedigende Situation. Der eine Regionalligist in dem einen Bundesland kriegt sehr viel mehr Unterstützung als einer in einem anderen Bundesland und das ist natürlich am Ende nicht zielführend. Und es hatte auch während der gesamten Corona-Zeit den Anschein, dass die Politik die DFB-Spitzenfunktionäre da nicht so richtig ernst nimmt. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass den DFB-Funktionären und der Zentrale die Vereine unterhalb der dritten Liga nicht wirklich wichtig waren. Also dieses Gefühl hat sich dann mit der Zeit, das ist ja nun die Corona-Zeit, begleitet uns ja nun über ein Jahr, so ein bisschen verstetigt. Also ich habe da keinen Spitzenfunktionär in der DFB-Zentrale gehört, der sich dort massiv für Vereine unterhalb der dritten Liga eingesetzt hat. Und das hat schon ein bisschen geschmerzt. Und das hat, denke ich, nicht nur unser Verein zur Kenntnis genommen. Ich denke, da sind auch andere Vereine ein bisschen enttäuscht gewesen über die DFB-Zentrale.
Jetzt bist du ja nicht beim DFB, noch nicht. Die Möglichkeiten oder die Chancen für eine Reform der Relegationsgeschichte da, die Abstieg und Aufstieg, wie siehst du das? Gibt es da überhaupt eine Chance, realistisch, dass das überhaupt mal zustande kommt?
Ja, wir werden das sehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also können wir beim derzeitigen Zustand des DFB auch nicht vorstellen, dass da in den nächsten Monaten und dass da etwas Nachhaltiges und Gutes entstehen kann. Ja, man es gibt ja jeden Tag eine Meldung dort vom DFB, dass da irgendjemand wieder einen Brief geschrieben hat oder irgendjemand was gesagt hat und sich nun entschuldigt hat und dann die Entschuldigung nicht angenommen wird oder. Also es ist ja wirklich jeden Tag Selbstbeschäftigung angesagt. Also ich höre ja nichts über Reform oder ich höre einfach nichts über Arbeit, die da dringend nötig wäre, um vielleicht dann eben auch so eine Reform mit der notwendigen Autorität eines Präsidenten, der sich dafür einsetzt, am Ende durchzusetzen. Ja, und das fehlt mir da. Und ich glaube da auch nicht dran, dass das in nächster Zeit gelingen kann, zumindest dass es so gelingen kann, dass es eine zufriedenstellende, nachhaltige und langfristige Lösung ist.
In der Pädagogik wird von Kontraktmanagement gesprochen, wenn man Klassen sozusagen einschwört auf gemeinsame Regeln, Gesprächsregeln, Verhaltensregeln und so weiter. Da werden dann hübsche Regeln aufgestellt wie: Wir fallen uns nicht ins Wort, wir beleidigen uns nicht, wir hören einander zu und dann unterschreiben alle hübsch drunter. Und dann ist alles schön. Ja, ich mache sowas nicht, weil ich sinnlos finde, weil es muss Konsequenzen geben, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Die stehen aber nie auf dem Platz. Was mich aber interessiert, ist, gibt so eine schöne Regel, so ein schönes Regelband auch für die Gremien des ersten FC Lok, dass da so einem, wie soll man sagen, der Geist einer Präsidiumssitzung, Aufsichtssitzung niedergeschrieben wird, was alles vom Gesprächspartner verlangt wird, damit ihr eben nicht so handelt wie beim DFB?
Naja, also so eine, ich denke, da reicht das Gespräch. Also Regeln, die da irgendwo niedergeschrieben sind, das gibt es bei uns nicht. Aber das ist ein ungeschriebenes Gesetz, das über Sitzungsinhalte und einzelne Gesprächspassagen da nicht die Presse informiert wird oder dass das dann am Ende nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Ich denke, das hat uns jetzt in den letzten Jahren stark gemacht, dass wir eine verschworene Gemeinschaft sind im Aufsichtsrat, Präsidium und in der Geschäftsführung und auch in der sportlichen Leitung. So führen wir den Verein. Ja, es kann laut werden am Tisch. Ja, geht da auch nicht jede Präsidiums- und Aufsichtsratssitzung ohne Streit aus. Ja, aber ganz wichtig ist eben, dass dieser Streit dann wirklich im Raum bleibt und dass man am Ende einen Konsens findet, wie man nach außen geht und dann versucht eben, dass sich auch hinter diesen hinter dieser Lösung dann alle versammeln können, aber sich dann gegenseitig zu diskreditieren oder die Beine wegzuhauen. Also ich denke, da macht auch Arbeiten keinen Spaß mehr und dann kann sich auch niemand mehr auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren. Und wir haben so viele Möglichkeiten, Lok Leipzig nach vorne zu bringen, haben das in den letzten Jahren auch getan. Ich denke da an viele, viele Dinge, die sich entwickelt haben und die sich weiterentwickeln. Und das ist ganz einfach nur möglich, wenn man ordentlich im Team zusammenarbeitet. Aber ihr erinnert euch ja, wir hatten ja auch da mal jemanden in Verantwortung gebracht, wo wir dann auch, war eigentlich bloß 3 Monate da, aber der uns dann eben auch 2 Jahre beschäftigt hat. Und das ist dann halt für den ganzen Verein eine lange Zeit der Beschäftigung in der Öffentlichkeit gewesen. Und da muss man eben auch immer aufpassen, wen man sich in ein Amt holt, wen man in den Aufsichtsrat wählt, wen man dann letztendlich, mit wem man das Präsidium besetzt. Weil die kameradschaftliche Zusammenarbeit ganz einfach in so einem Ehrenamt gegeben sein muss.
Viele Grüße nach Dresden.
Ich habe dann noch eine abschließende Frage zu dem Thema. Was ist schwerer, mit den Gremienmitgliedern zurechtzukommen oder mit potenziellen Schwiegersohn oder Schwiegertochter?
Kannst du noch mal ein bisschen die Frage erläutern? Oder?
Naja, sowohl die Gremienmitglieder als auch neue Familienmitglieder kannst du dir ja nicht aussuchen. Ja, und du musst dich ja mit denen arrangieren. Gelingt das leichter innerhalb der Familie oder gelingt das leichter innerhalb der Gremien? Oder ist es für dich überhaupt nicht schwer?
Ja, also ich bin sowohl mit meiner Familie als auch mit der Wahl der Gremienmitglieder bei LOG zufrieden. Also von der Seite her sind wir in unserer Familie eigentlich so ein eingeschworenes Team, aber eben auch bei LOG Leipzig. Also gerade jetzt so in dieser Zeit, die wir jetzt gerade durchmachen, ja, wenn du so schon da an allen Ecken und Enden kämpfen musst und man sich dann eben noch mit öffentlichen Streit dann auseinandersetzen muss, dann ist das natürlich dann auch immer zum Nachteil des Vereins. Und hier gilt natürlich auch, der Verein steht immer an erster Stelle. Und wenn man so ein Amt hat, dann hat man den Verein zu präsentieren, zu repräsentieren. Und ja, und da gehört Streit in der Öffentlichkeit nicht mit dazu. Ja. Man sieht das ja auch bei Vereinen, ja, die sich dort in der Öffentlichkeit streiten, ja, da wird sofort der ganze Verein in Misskredit gebracht,
ja.
Steht in der Öffentlichkeit schlecht da. Und da müssen wir halt immer aufpassen, dass uns das bei LOG nicht passiert. Und wir sind im Präsidium, sind wir vier und im Aufsichtsrat sieben, dann haben wir drei Geschäftsführer. Und ja, wenn da mal jemand denkt, er müsste dort ja, die Brandschnur legen, dann müssen halt dann eben die anderen da sein und sagen, pass mal auf, so funktioniert das nicht und ja, ihn wieder zurückholen. Und das klappt eigentlich immer ganz gut. Wir haben bei LOG solche Probleme Gott sei Dank nicht.
Ich halte fest, du hast meine Vorlage gut verwandelt.
Auch wenn es schwer zu verstehen war, wie die technisch angelegt hat. Letzte Frage von mir, Thomas, kannst du noch mal was zu den zerstörten Scheiben des Fanshops sagen? Da war ja auch Bewegung in Leipzig die letzten Wochen. Und wenn Sie, liebe Lockruf-Hörer oder Podcast-Hörer, das Scheppern hören, das sind jetzt nicht die Scheiben, das ist Marco, der rührt und kocht. Er muss für den
Muttertag die Rührschüssel ausgeleckt.
noch was fertig kriegen. Aber das ist nochmal die ernste Frage. Also Thomas, kannst du noch was zu diesen zerstörten Scheiben im Fanshop erzählen?
Ja, wir hatten darüber ja berichtet. Es ist ganz einfach so, dass wir vom Sonntag zum Montag waren Graffiti, grün-weiße Graffiti-Schmierereien überall im Fanshop zu sehen. Und waren die Fanshop-Angestellten sind gerade dabei gewesen, diese ganzen Schmierereien wegzumachen. Das war dann auch ganz gut gelungen und ein Tag später, da kamen dann die Vandalen, also Straftäter mit sinnloser Gewalt, haben sich dort an den Scheiben dort ausgetobt und ja, das ist natürlich absolut, weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, das ist wirklich kranke Verhalten.
Bescheuert.
Ja, es ist ganz einfach. Ich will da auch aufpassen, dass ich da nicht zu emotional werde. Und ja, wir haben es dann, haben dann die ganze Sauerei dort weggemacht und ja, und dann letztendlich hat jetzt ein klarer Angebot gemacht. Das haben wir jetzt zur Versicherung gesendet, in der Hoffnung, dass die Versicherung diese Kosten trägt, der Schaden trägt ungefähr 10.000 Euro und ja, nun hoffen wir, dass wir die dort ersetzt bekommen und ja, es ist, da fehlen einem wirklich die Worte, was da stattfindet und ja, mich würde es schon freuen, wenn man da einen mal fasst, ja, und wenn der dann nicht nach 2 Stunden das Polizeirevier wieder verlassen kann und wenn so ein Typ halt wirklich mal zur Verantwortung gezogen würde durch unseren Rechtsstaat, es finden da immer umfassende Untersuchungen statt, aber ich weiß nicht, also gefasst wird da irgendwie nie einer. Und das ist ja, das ist schade, dass es so ist und ich hoffe, dass sich das ändert.
Lass uns das Thema hier auch abhaken, bevor irgendeiner von uns irgendwas sagt, was hier nicht gesagt werden sollte, um das vorsichtig zu formulieren.
Aber der Gegensatz von Vandalismus ist ja, nee, der Gegensatz Quatsch, aber ist ja, ja, Neuaufbau, Renovierung, keine Lockhof-Sondersendung, Wunschkonzert ohne Frage zur Tribüne. Ich habe gehört, das sieht ganz, ganz gut aus da im Moment.
Ja, die Tribüne, die ist jetzt, das Dach ist gemacht. Es ist jetzt auch fertig. Diese Maßnahme ist fast abgeschlossen. Wir haben da bloß noch eine Kleinigkeit vorne an der Ecke zu tun. Dort muss noch was eingemauert werden. Aber ansonsten ist das Tribünendach jetzt vollständig fertig. Jetzt sind gerade die fleißigen Bienchen morgen auch wieder dabei, alles sauber zu machen. Die Tribüne wurde schon anderthalb Wochen gereinigt, also letztes Wochenende wieder, jetzt wieder morgen am Samstag. Und dann auch wieder so hergerichtet, dass wir wieder Besucher empfangen könnten. Und es könnten dann wieder über 1000 Leute auf der Tribüne sitzen. Leider geht es nun noch nicht, aber wir hoffen, dass es dann halt spätestens zur neuen Saison wieder möglich ist, dass wir die Tribüne wieder voll machen können und dass wir wieder unserer Mannschaft beim Fußballspielen zuschauen können.
Das wäre so schön.
Ja, das wäre wirklich schön. Ja.
Ich habe keine weiteren Fragen. Thomas, schön, dass wir uns nach 2 Wochen mal wieder hören konnten. Dass sich nach wie vor einiges rund um den 1. FC Lok tut. Ich muss sagen, wir sind jetzt im 7. Monat des Lockdowns. Es ist irgendwie für jede Woche, jeden Monat, der vergeht, schwerer zu begreifen, dass wir eigentlich ein Fußballverein sind und hier eigentlich Fußball gespielt wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich nervt das mittlerweile schon sehr.
Ich habe vorhin gerade nochmal mit Jürgen Schwarz gesprochen. Er hat jetzt die neue sächsische Corona-Verordnung auf dem Tisch. Er liest die natürlich auch immer aufmerksam durch, um Dinge herauszufiltern, die letztendlich für uns wichtig sind. Und die neue sächsische Corona-Schutzverordnung, die hat 41 Seiten. Dazu kommen dann nochmal Hygieneauflagen mit 18 Seiten. Und dazu kommt dann noch eine Verfügung der Stadt Leipzig. Also er sagte mir, Thomas, dass du weißt, was ein Nachwuchsleiter am Wochenende zu tun hat.
Also bis du das durchgelesen hast, ist dann Corona mit Sicherheit vorbei. Also da kannst du davon ausgehen.
Und das ist ja nun mal die, es kommt ja da alle paar Wochen eine neue und wir lesen die dann auch wirklich immer im Verein sehr aufmerksam durch, also in dem Falle immer Jürgen Schwarz, um eben diese Dinge, die für uns wichtig sind, dann auch herauszufiltern, weil wir natürlich auch alles einhalten wollen.
Logisch.
Thomas, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Vielleicht sehen wir uns auch schon in 14 Tagen wieder. Das kann natürlich auch sein, dass wir dann mit dem Radio anrücken dürfen, wenn das Spiel stattfindet. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in 14 Tagen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast wieder. Und dann bis dahin, würde ich sagen.
Also dann euch noch eine schöne Sendung.
Dankeschön.
Danke.
Tschüss. Ja.
Tschüss.
Gleich hier. Tschüss.
The coolest station online. Yeah. Lokruf Radio. We play live face.
Das Lokruf-Wunschkonzert am Freitagabend live und aus der Küche. Es klingt
in
danach.
Farbe und bunt.
Und Stereo. Ja. Es klingt danach, du kommst mit deinen Koch- und Backvorhaben voran.
Ja, mir ist aber natürlich vor einem direkten Fehler unterlaufen. Ich mache das Scones-Rezept mache ich schon relativ häufig. Ich dachte, seit wann muss ich denn 2 Packungen Natron hier dran machen? Jeder, der im Schmierunterricht mal Natron kosten musste, der weiß, dass es unglaublich widerlich ist. Und dann habe ich gesehen, ich bin der Zeilerbrot. Statt 2 Teelöffel Natron wären es 2 Teelöffel Backpulver gewesen und nur ein halber Teelöffel Natron. Also das Mehl ein bisschen bereinigt vom Natron. Zum Glück hatte ich es noch nicht verrührt. Aber jetzt bin ich hochkonzentriert. Ich habe nebenbei natürlich Thomas Löwe sehr intensiv gelauscht. Und freue mich jetzt, dass wir mit Lutz Lindemann nicht nur einen haben, der sehr viel über den DDR-Fußball erzählen kann, sondern natürlich auch über die aktuelle Situation im Nordosten. Im Gegensatz zu uns kann er auch über Spiele berichten. Das ist ja schon viel wert.
Das ist ein Vorteil.
Ich freue mich drauf.
Ja, da würde ich sagen, rufen wir schnell mal an.
Ja, bevor er wegläuft.
Das Lokruf-Wunsch-Konzert am Freitagabend. Unser nächster Gast, Lutz Lindemann, vielen natürlich noch bekannt als Fußballer. Er hat gespielt in Halberstadt, in Magdeburg, bei Dynamo, beim BFC, bei BSG Nordhausen, bei Rot-Weiß Erfurt und Karl Zeiss Jena. Hoffentlich habe ich jetzt nichts vergessen. Schönen guten Abend, Herr Lindemann.
Hallo, guten Abend.
Schön, dass das geklappt hat. Marco, deine dringendste Frage, die du loswerden wolltest. Marco?
Ja, ich muss erstmal die Hände abtrocknen hier.
Zum Sprechen
meine dringendste Frage, ja, die ich loswerden wollte, Herr Lindemann. Ich habe gehört, Sie sind sehr wie soll ich sagen, angesäuert, dass alle spielen dürfen, außer die Regionalliga Nordost. Ist es richtig, dass Ihnen das Sorgen bereitet oder Unbehagen?
Ja, weil es für mich wieder ein Zeichen gibt, dass wir mit den 5 Bundesländern in einer Liga im Nachteil sind. Ja, wenn sich alle einig wären, würde man sagen, das ist eine Profiliga, wo 80% derer, die bei den Vereinen unter Vertrag stehen, davon leben, mehr oder weniger. Und das gibt's offensichtlich hier nicht. Und im Westen, Südwesten machen die uns das vor. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Sehen Sie da eine Möglichkeit, das zu ändern?
Ja, es muss vor allen Dingen, aus meiner Sicht, wir haben einen neuen Präsidenten. Er muss mit den Verantwortlichen in den Landesverbänden darüber reden. Und die Politik ist da auch gefordert. Denn es geht nicht darum, einfach nur Dinge hinzunehmen, sondern auch, einfach mit Tatkraft anzufangen, weil es geht hier gar nicht so sehr nur um die Regionalliga, sondern um die vielen jungen Spieler, die Mannschaften suchen, die irgendwo ausgebildet werden und können dann ein halbes Jahr nicht spielen. Da geht uns ganz viel verloren.
Das kann wahrscheinlich auch so sein, dass man das nie wieder aufholen kann, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, wir werden die Ergebnisse erst ein bisschen später erleben. Ja, es geht ja jetzt auch um die Spieler, die in den Nachwuchsleistungszentren gar nicht wissen, wenn sie nicht oben ankommen und jeder kann nicht Bundesliga spielen, zweite Liga, dritte Liga. Wo finde ich denn eine Basis, um im Männerfußball mich weiterzubilden und dann vielleicht den nächsten Sprung zu machen? Und wenn das nicht gegeben ist, dann sieht es im Osten noch trauriger aus, als ich das manchmal auch so täglich erlebe.
Ja, das stimmt natürlich, wenn man jetzt einfach das Beispiel des A-Jugendlichen nimmt, der jetzt dieses Jahr fertig wird im Nachwuchsbereich, der hat also letztes Jahr eine halbe Saison A-Jugend gespielt, dieses Jahr hat er 2 Monate A-Jugend gespielt und soll jetzt aufgrund Lage dessen, was er erreicht hat in der A-Jugend oder gespielt hat, irgendwie einen neuen Verein suchen. Das ist natürlich für die Vereine blöd, weil die müssen die Katze im Sack irgendwie holen, beziehungsweise auch für den Spieler, weil der natürlich sich gar nicht anbieten konnte, gar nicht vorspielen konnte. Bei bestimmten Vereinen, das ist wirklich ein Dilemma.
Ja, mir tun diese Jungs leid, weil das ist ein verlorener Jahrgang. Geht so gar nicht darum, dass die den Sprung nicht schaffen. Aber wenn du ein halbes Jahr keine Wettkämpfe in dem Alter hast, wo die Kleinmotorik, wo die taktischen Dinge eine ganz große Rolle spielen und auch die Körperlichkeit, und dann kommst du in den Männerbereich, aber welche Oberliga, welche Regionalliga soll denn sagen, wir nehmen diesen Jungen, wir geben ihm eine Chance. Und sie wissen selber nicht, wo ihr Schicksal in den nächsten Wochen dann sein wird. Das ist ein Kreislauf. Ich mag gar nicht daran denken.
Jetzt sind Sie ja als Experte mit vielen Experten zusammen. Wie ist da so die Stimmung oder wie ist die Meinung von den Trainern, Präsidenten anderer Vereine? Wie ist da die Stimmungslage, was das angeht?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn du mit den Leuten sprichst, dann reden die alle über das Gleiche. Aber wenn sie alleine sind, wenn es um ihr eigenes geht, sind sie nicht ehrlich zueinander. Und ich habe ganz große Hoffnung, dass der neue Präsident, der auch Präsident in Sachsen ist, der Herr Winkler, sich mit den Würdenträgern zusammensetzt, aber auch sich mit Experten zusammentut, die aus den Vereinen kommen und die wissen, wie es im Fußball lang geht und ihn auch dort zu beraten. Denn da gibt es Möglichkeiten, vielleicht diese Regionalliga Nordost stabil zu machen für die nächsten Jahre. Denn ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren wollte man die auflösen, dass die Oberen in den Norden verabschiedet werden und die anderen in den Süden. Wo gibt es denn so etwas? Denn der Osten, und das sage ich mit vollem Bewusstsein, ist unterpräsentiert in jedem Fall.
Ja, das stimmt. Da muss es sich doch freuen, morgen Rostock gegen Zwickau, das Aufstiegsrennen biegt in die entscheidende Phase. Kein Ostklub wird wahrscheinlich runtergehen in die 4. Liga und bis zu 2 können tatsächlich aufsteigen. Das sind doch zumindest gute Nachrichten, oder nicht?
Ja, ich hoffe das ja schon seit Wochen und habe vorhin nochmal mit dem Co-Trainer von Hansa Rostock gesprochen, der früher mein Spieler war. Und die sind angespannt, die wollen natürlich das Spiel gewinnen, das müssen sie auch. Zwickau wird es ihnen nicht leicht machen und Dynamo Dresden, denke ich, wird sich das nicht nehmen lassen. Und am Ende brauchen wir diese Mannschaften in der 2. Liga. Es kann doch nicht sein, dass erste Erzgebirge Aue, da war ich 10 Jahre, dass die 2. Liga repräsentiert. Und dann haben wir RB Leipzig und bei aller Wertschätzung, Lok Leipzig, Chemie Leipzig, und die Karlsruhe Jena und Rot-Weiß Erfurt und Energie Cottbus, die nach der Wende ganz viel für den Ostfußball, die sind in dieser Regionalliga teilweise und das tut mir schon weh.
Hätten Sie, als die Wende 90 anstand, Rostock, Berlin, also Union Berlin, Cottbus als Vertreter der Oberligisten in der Bundesliga gesehen und warum haben sich gerade diese Mannschaften, warum haben Sie gerade geschafft, einen gewissen Zeitraum da sich zu etablieren?
Ja, Energie Cottbus hat ja ganz viel getan für den ostdeutschen Fußball nach der Wende, das darf man nicht vergessen. Auch wenn es belächelt wurde, ich spiele mit 10 Ausländern. Ich will das gar nicht weiter dokumentieren. Das hat sich alles verändert. Großartige Leistung. Jetzt haben wir Union Berlin. Hansa Rostock war der letzte Meister. Die haben auch viel dafür getan. Und trotzdem muss ich sagen, es ging nicht so weiter, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Aber wenn der oberste Sportdirektor des DFB, der Herr Bierhoff, vor ein paar Wochen gesagt hat, ja, im Osten kenne ich mich nicht so aus, dann sagt das viel.
Ja. Und
das muss ich auch unterstreichen, das war ein Zitat, das darf ihm einfach nicht passieren, sozusagen. Also
ja, das ist unverschämt und beleidigend.
Das funktioniert
ja nicht. Nee. Und die Unterstützung, die stärker sein kommt, könnte oder müsste, gibt's nicht und dann muss man nicht obendrein noch dann diskreditieren. Das ist also eigentlich unterste Schublade, ist so. Aber ja, ist so. Das wollen wir hier auch mal festhalten.
Gut, aber ich meine, 30 Jahre nach der Wende können wir jetzt auch nicht mehr sagen, ja, der Osten ist irgendwie benachteiligt oder irgend sowas. Nee. Das sehe ich ja jetzt auch nicht so. Das sind ja nur 30 Jahre. Das ist also 3/4 der DDR-Zeit sind sozusagen
benachteiligt vergangen. Benachteiligt sind die Ostvereine schon aus dem einfachen Grund, weil die Infrastruktur fehlt, weil große Firmen eben nicht ihre Sitze im Osten haben und die Sponsorengeschäfte dann eben schwieriger sind. Da ist schon noch ein Nachteil, wenn man das so sehen will. Oder, Lindemann, sehe ich das falsch?
Na, ich hätte dazu aber Folgendes zu sagen. Es gab auch so nach der Wende Vereine, die haben große Chancen gehabt und haben ihre Chance jämmerlich versaut, weil Erfahrungen nicht da waren, weil ganz große Manager aus dem Westen eingeflogen waren, die uns das Fußballspielen und das Management erklärt haben. Man muss nur eins nochmal auch klar herausstellen. Das Projekt RB Leipzig, die bringen aber 50.000 Zuschauer. Man kann zu denen stehen, wie man will. Aber die haben mit viel Geld wenig Fehler gemacht. Und das ist ihr Verdienst. Und deswegen haben die ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Aber mit den Traditionsvereinen, die wir hatten, da gab es schon Fehler, die man gemacht hat. Aufgrund, am Ende sagt man vielleicht, mangelnder Unterstützung. Viele hatten Unterstützung, aber wir kamen aus einer anderen Welt. Aber viele Jahre danach, jetzt den Kampf weiter aufzunehmen, das wird immer schwerer. Und deswegen hoffe ich, dass diese Basis Regionalliga erstmal bleibt und dann Step by Step vielleicht die Situation irgendwann sich verbessern wird.
Wo sehen Sie denn die sportliche Zukunft oder die Perspektiven der drei Europapokalfinalisten, also Jena, Leipzig und Magdeburg, für die nächsten 5-10 Jahre?
Ja, ich fange mal bei meinem Ex-Club an. Wir haben ja am 13. dieses Finale, dann habe ich in Düsseldorf mitgespielt. Jena hat im Moment diesen Vorteil, nachdem man jämmerlich sich in der dritten Liga verabschiedet hat, dass man einen Investor hat, der noch unterstützend dabei ist. Und sie bauen ein neues Stadion. Und da mache ich mir wenig Sorgen, dass sie es nicht irgendwann wieder schaffen in die dritte Liga. Das Gleiche muss für Lok passieren. Allerdings hatten die Leipziger die Riesenchance und ein junger Mann hat mal einen Fehler gemacht. Und wenn ich heute noch dran denke, dann habe ich die Nackenhaare ganz steif.
Fragen Sie uns mal.
Wenn man sieht, was Ferl eigentlich in der Liga macht.
Ja.
Und deswegen ziehe ich den Hut vor den Verantwortlichen, dass sie nicht aufgesteckt haben, dass die weitermachen und solide weitermachen. Und ich hoffe, dass in 1-2 Jahren der erste FC Lok dahin wiederkommt, wo man ihn in Deutschland wahrnimmt, sondern in dieser dritten Liga. Und das ist so meine Hoffnung, dass wir das noch gemeinsam erleben.
Sie haben gerade das Spiel von Jena angesprochen und in Düsseldorf. Und viel spannender war ja das Spiel, das Rückspiel damals gegen Rom. Da spielten Sie ja im Hinspiel, ich glaube 3-0 hatte Jena verloren, aber da waren so Experten wie Falcao und Ancelotti dabei. Und als sie zurückkamen, hieß es schon, ja, Schande und hin und her. Und dann das Rückspiel. Es kommt, ich glaube, kurz 3 Minuten vor Schluss die Situation für Sie, dass Sie das entscheidende 4-0 schießen. Können Sie uns die Situation vielleicht noch mal kurz erklären?
Ja, ich glaube, dass man uns in Rom, man hat nicht nur Angelotti und Falcao, Benetti, das waren große Spieler, die dann auch mit Italien Weltmeister wurden. Und wir haben, man hat uns ein bisschen betrogen und vor 80.000 wusste man nicht so richtig, was passiert. Wir hätten auch einen Elfmeter kriegen müssen, wir haben 3-0 verloren. Und dann sage ich nochmal, wir haben zusammengesessen, diese 11, diese 15 Mann mit Trainer Hans Meyer, mit all denen, die dabei waren, und haben gesagt, wir lassen uns heute Abend nicht beeindrucken, wir gehen das Letzte. Und als ich das 2-0 machte, wir waren dann in der Halbzeit, wir waren 60 Minuten am Drücker, waren wir so ein bisschen tot. Und da hat Hans Meyer ein Wunder verbracht, hat Andreas Bielau eingewechselt und plötzlich trifft er und wir hatten Kraft. Wir hätten dann 2 Stunden spielen können. Das war eine Kooperation zwischen einer großartigen Mannschaftsleistung und einer genialen Einwechslung eines Trainers.
Und dieses Spiel hat das den Stellenwert wie das Bordeaux-Spiel in Leipzig, also wie bei uns in Lok, also das Lok, die Lok-Fans wissen natürlich jedes Detail von diesem Spiel in Leipzig und ist das in Jena auch so, heute noch so?
Ja, in Jena ist es auch so, da gibt es Fangruppierungen, die sind dabei und ich habe ja selber, da war meine Karriere schon beendet, dieses Spiel gesehen gegen Ajax und man verliert da gegen, glaube ich, dieses Kopfballtor von Van Basten von der rechten Seite, die Flanke. Ich habe das noch im Kopf. Aber eins muss man natürlich sagen, Lok war ja dann nach der Wende zwar unter einem anderen Namen, wenn ich mich recht erinnere, aber Bundesliga. Und das ist auch nur kaputt gegangen, weil da Hasardeure dann am Werk waren und wollten mehr, ähnlich wie bei Dynamo Dresden, da muss man ehrlich sein. Ja. Und deswegen mein Fokus geht jetzt auf diese Entwicklung von Lok und da hoffe ich, dass man weiterhin nicht nur die Derbys gegen Chemie spielt, sondern dass es irgendwann da weitergeht. Lassen Sie mich bitte noch einen Satz sagen. Letzte Woche hat Chemie gespielt gegen Zwickau. Die hatten wochenlang kein Spiel. Die haben das auch sehr ordentlich gemacht. Das muss man einfach mal als Neutraler sagen dürfen.
Jo, gerne. Ja, das war überraschend tatsächlich, wie lange Chemie da mitgehalten hat, teilweise auch gute Chancen hatte. Das hätte ich auch so aus rein sportlicher Sicht nicht erwartet. Sie haben Hans Meyer angesprochen, wenn wir nochmal kurz in die Vergangenheit springen. Geniale Einwechslung, Andreas Bielau. Was ist Ihre Lieblingsanekdote, wenn Sie an Hans Meyer denken?
Oh, da gibt es viele, aber es gibt auch so negative. Aber als ich gegen Benfica nicht mitspielen durfte, waren ja noch 14 Tage, waren 2 Spiele vor dem Endspiel. Und Hans Meyer hat dann zu mir gesagt, ganz ernst, du musst in den beiden Spielen vor dem Finale noch mehr laufen. Noch mehr laufen, dass du das wieder gut machen kannst. Und immer nach 60, 70 Minuten hat er mich angeguckt und nach 75 ausgewechselt. So, um zu zeigen, du bist noch nicht so weit. Aber ich hatte ganz viel und ich habe Hans Meyer auch ganz viel zu verdanken.
Die Frage, die mich noch interessiert, warum haben Sie eigentlich nie beim ersten FC Lok Leipzig gespielt?
Ja, das kann ich so nicht beantworten, weil Jena hatte damals ein Problem. Harald Irmscheid aufgehört. Ich hatte ein sehr gutes Jahr bei Rot-Weiß Erfurt. Konnte Freistöße schießen, war so ein bisschen die Nummer 10. Und sie hatten den besseren Scout, der irgendwann mich angerufen hat und gesagt, wollen wir uns im Dunkeln treffen.
Da gab es dann auch die Geschichte, mit dem Obst und mit dem Handgeld. Ich glaube, 15.000 Mark waren es.
Ja, das habe ich nur schon fast vergessen. Das war eine Riesensumme, aber ich war dann in Jena und der hat meinen Kofferraum voll gemacht mit Konserven. Und als ich nach Hause kam mit so einem großen Sack hier nach Erfurt, hat meine Frau gesagt, was hast denn du damit? Ich sage, komm mal runter, Fahrstuhl, wir müssen mal was hochschleppen. Und da waren Pilze und sowas drin, die es sonst nicht zu kaufen gab. Aber das ist eine Anekdote, die passte in diese Zeit.
Kann man die alle nachlesen in Ihrer Biografie Optimist aus Leidenschaft? Ist das alles da nachzulesen? Ja. Dann wollen wir darauf hinweisen, welcher Spieler von Lok Leipzig ist Ihnen als sportlich unangenehmer Spieler in Erinnerung geblieben, gegen den Sie wirklich ungern gespielt haben?
Ja, ungern will ich nicht sagen, weil Lok Leipzig war nicht diese klassische Kloppertruppe. Die hatten viele gute Spieler, die haben Fußball gespielt, die haben zu jeder Zeit. Unangenehm gab es keinen. Als ich mit Erfurt in Leipzig gespielt habe, haben wir immer regelmäßig verloren. Und da kann ich mich an Willi Gröbner erinnern, bei einer Ecke sollte ich ihn decken, die Flanke kam. Willi war Kopfballspezialist, ich habe zugeguckt. Und dann hat er ihn eingeköpft und bei der Auswertung hat man mich sehr kritisiert und das sind so wunderbare Erinnerungen, die ich habe und hatte auch mit Lutz Mold und mit Sikora und mit den Leuten dann einen ganz guten Rat.
Wenn Sie morgen eine der Regionalligamannschaften aus dem Osten hier trainieren müssten, welche würden Sie sich aussuchen?
Ich würde nie wieder eine Mannschaft trainieren. Nicht, dass ich zu alt bin, sondern ich würde in dem Wissen, was ich über die Auerzeit und über die ganzen Jahre, würde ich schon ganz gerne einen von den Traditionsvereinen beraten, beziehungsweise dort versuchen, mein Wissen einzugeben, aber nie mehr auf dem Platz, glauben Sie mir, weil auch die jungen Leute heute eine andere Sprache sprechen. Die laufen von Box to Box und ich sage, lauf mal in den Strafraum, gucken die mich vielleicht irgendwann an und sagen, wo bist denn du hin?
Sehr gut, jetzt habe ich Frau Schett direkt meine Frage vergessen. Ach so, das wollte ich noch wissen. Wenn jetzt Frenzel, Sikora und so weiter, die Lokspieler angesprochen, mit denen Sie früher gespielt haben, gibt es so etwas wie so ein altinternationales Treffen des DDR-Fußballs, was regelmäßig stattfindet in normalen Zeiten?
Leider.
Und wie halten Sie Kontakt?
Nein, ja, man telefoniert. Man trifft sich mal, man sieht sich, aber es gibt ja so den Club der Nationalspieler. Und da muss ich ehrlich sagen, vom DFB, das ist wohl, glaube ich, jetzt vorbei, letztes Jahr in Hamburg, dann siehst du mal Wolfram Löwe und dann triffst du den einen oder anderen. Leider gibt es so etwas im NOLV oder im Osten nicht. Das tut mir auch so ein bisschen leid, aber ja, manchmal legt man auch nicht mehr so viel Wert auf Tradition oder es kostet zu viel. Das weiß ich nicht so genau.
Benny Kirsten von Lok Leipzig kommt, ist ja jetzt Ihr Kollege. Macht er seinen Job gut dabei beim MDR?
Ja, Benny ist wortgewandt. Wir sind ja nicht direkte Konkurrenten. Er im Wechsel, dann bin ich ein Gast und er ist Co-Kommentator. Der Junge ist selbstbewusst. Ich hoffe nur, dass er in den nächsten, er ist ja auch verletzt gewesen, hat euch leider nicht zur Verfügung gestanden bei den entscheidenden Spielen.
Das ist wohl so, ja.
Dass er seine Ruhe findet, dass er seine Aufgabe findet, die vielleicht irgendwo im Trainerbereich liegt. Er lebt in Dresden. Kann ich nicht sagen, ist aber ein angenehmer junger Mann.
Und wenn Sie morgen als Experte für den MDR wieder zur Verfügung stehen, können Sie dann heute einen Tipp abgeben, wie das Spiel ausgeht, oder sollten Sie das vielleicht lieber nicht tun?
Ja, ich weiß, dass die Zwickauer eine sehr solide Saison spielen und die werden nichts verschenken, aber wenn sie das Spiel nicht gewinnen, ist niemand böse. Ich gönne es jedem Ostverein, die unten drin standen, dass sie drin bleiben und dass die beiden aufsteigen, dass wir endlich als die Vereine, die hier diese Region vertreten, auch in dem Lizenzbereich erste und zweite Liga sich irgendwann stabilisieren.
Bekommt der Hertel, so wie es in Magdeburg war, am Ende kurz vorm Aufstieg nochmal das Sausen und es geht dann vielleicht wieder schief?
Nein, der kriegt diesmal nicht das Sausen, der wird aufsteigen, das gönne ich ihm vom Herzen. Und wir alle sollten uns freuen, wenn die Vereine nachrutschen und vielleicht reden wir heute in 2 Jahren, sollte es mir noch gut gehen, dass vielleicht auch Lok dabei ist. Ich würde es allen wünschen.
Das wäre nicht schlecht.
Das wäre uns freuen.
Wär nicht schlecht. Vielen Dank, Herr Lindemann. Ach so, eine Frage, die haben wir gar nicht gestellt am Anfang. Geht es Ihnen denn sonst gut in diesen Zeiten?
Total. Ich bin einmal geimpft. Ich bin immer negativ gewesen. Ich mache 4-mal in der Woche 1 Stunde. Für mich so Ausdauersport. Mir tun alle Knochen weh. Ich kann es euch das gar nicht sagen. Aber ich ziehe es durch. Und mit dem Schlafanzug und schon Nachmittag um 3 vom Balkon gucken. Fällt aus.
Okay. Herr Lindemann, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Optimist aus Leidenschaft, nochmal der Hinweis auf das Buch. Da kann man, wenn man Sie jetzt erzählen hören hat, sich vorstellen, wie es da zur Sache geht. Viele Anekdoten über Ihre Karriere, aber eben auch über Hans Meyer. Sehr zu empfehlen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß morgen beim MDR, beim Spiel und freuen uns, wenn wir uns ja dann frühestens in der übernächsten Saison wieder treffen können im Stadion, weil der MDR ja leider nicht mehr die Regionale überträgt, sondern die dritte Liga. Aber vielleicht sehen wir uns dann dort wieder.
Alles klar, danke.
Ihr Musikwunsch.
Alles Gute, Herr Lindemann.
Danke.
Den Musikwunsch müssen wir noch kurz besprechen. Satisfaction, Rolling Stones. Dazu haben Sie dann nach den Spielen in Jena getanzt, nehme ich an. Und deswegen wollen Sie das nochmal hören.
Okay.
Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Die Rolling Stones, I can get no satisfaction, der Musikwunsch von unserem Gast Lutz Lindemann. Unser anderer Gast singt, nee, du bist ja nicht der Gast, du bist ja der Gastgeber, der singt und knetet und
backt. Wollte gerade sagen, habe ich da irgendwas verpasst?
Nein, ich habe ja die Kurve noch gefunden, hätte ich beinahe gesagt. Lutz Lindemann als Experte, ja, nicht schlecht, oder?
Ja, fand ich gut. Muss sagen, im Fernsehen kommt er nicht so... Lebendig ist Quatsch, das falsche Wort, aber so aktiv rüber. Da wirkt er aber sehr bedacht und sehr, sehr ruhig tatsächlich. Mhm. Deswegen war ich gespannt auf das Interview heute. Also im Radio wirkt es ganz anders, muss ich sagen. Es gefiel mir sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Es ist natürlich auch immer interessant, solche Menschen zu befragen oder am Telefon zu haben, die eben solche sportlichen Erfolge erlebt haben und dann eigentlich sagen können, was wollt ihr alle von mir? Ich habe das und jenes erreicht in diesem Sport und gut ist.
Ja, genau gesagt. Ich fand das, muss ich sagen, machte mich sehr betroffen, dass es keinen gibt, der irgendwann mal so ein Klassentreffen organisiert des DDR-Fußballs. Das ist eigentlich, Thomas, doch mal was für dich.
Ja, und für André Göre, der kann das bestimmt auch gut. Und für Martin Miet, der mag das jetzt bestimmt. Der hat dann, ich hätte beinahe gesagt, eh nichts zu tun, aber um Gottes Willen. Aber da sollte man vielleicht mal eine Gala draus machen. Zumal wir ja damals unsere 50-Jahr-Gala, wenn du dich erinnerst, in Leipzig, sehr erfolgreich gemacht haben, fand ich.
Richtig, genau. Muss aber gar keine Gala sein. Ich im Zweifel reicht ja im Hinterzimmer mit ein paar Skat-Decks und der einen oder anderen Palette Bier. Da sind ja schon zufrieden, die Herren.
Meinst du ehrlich?
Na, klar, du musst ja da nicht vor Publikum und so, die wollen es ja wieder treffen und sich austauschen und gegenseitig die Taschen vollhauen.
Okay. die Taschen vollhauen. Das war das Stichwort. Und zwar Taschen vollhauen im Sinne von kaufen sie ein im Fanshop. Bist du auf dem neuesten Stand des Angebotes im Fanshop? Was gibt's Neues?
Nicht nur das, ich bin verliebt. Es gibt jetzt ein neues Basecap für 19,66 Euro. Wie könnte es auch anders sein? Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass unser Verein nicht jetzt schon existiert. Schon immer vor der ersten Stock wird das im Jahr 3000 oder so gegründet. Dann kostet alles 30 Euro. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen unvorteilhaft für das Geschäft. Sehr, sehr schönes Basecap. Es gibt neue Aufkleber, es gibt neue Seitenschals, es gibt neue Sonnenbrille, die auch schon beworben wurde. Es gibt natürlich auch die Feuertonne, aber es ist ja Mai. Und mit der Wonne ist es da, was die Feuertonne angeht, zumindest teilweise vorbei, denn sie ist ja jetzt ein Ticken teurer, als sie es noch im April war. Aber dennoch, bei dem Wetter, was wir zurzeit haben, ich meine, übermorgen wird es warm, aber das ist nur zwei Tage so, danach wird es wieder kälter, kann man die im Garten sich schon mal
Probe
hinstellen. Und hast du mitbekommen, Aldi hat nichts Besseres zu tun, als den ersten Stock die Ideen zu klauen.
Und so eine Feuertonne zu verkaufen.
Genau, die verkaufen Feuertonnen mit den Wappen der Bundesligisten. Ich weiß jetzt gar nicht, warum der FC Schalke dabei ist, aber Dortmund, Bayern, Gladbach, Stuttgart, glaube ich, waren da dabei. Letzte Woche oder vorletzte Woche war das eben in der Broschüre, im Prospekt, wie man sagt.
Ja.
Im Tipp.
Aber vielleicht ist ja da noch billig und wir kaufen sie da und brennen sie dann um. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Zu dem Basecap nochmal, beschreib mal, wie sieht's aus?
Na, es ist dunkelblau. Oh, man muss mal nebenbei hier die Hände waschen. Ich kann das Telefon nochmal in die Hand nehmen. Habe nämlich den Teig geknetet. Es ist dunkelblau und hat dann so verschiedene Blautöne mit ein bisschen Gelb oben auf der Kappe sozusagen und natürlich ein großes Lockzeichen. Also es ist nicht einfarbig, es ist nicht nur weiß, das habe ich ja auch, es ist nicht nur schwarz, sondern eben, warte, jetzt habe ich es ja gerade. Sie sehen oben ein helleres Blau, dann kommt ein dünner Streifen Gelb und dann der Rest, sowohl der Schirm als auch die restliche Mütze, ist dunkelblau und in der Mitte ist das Lochzeichen. Sehr, sehr schick, muss ich sagen. Basecap Streifen heißt es. Ich glaube, das werde ich mir kaufen. Ich wusste noch nicht, wann ich es aufsetze, weil ja, ich trage Basecaps meistens, wenn es regnet. Und meistens beim Fußball. Also bei Loch geht das. Bei meinem anderen Verein kann ich jetzt schlecht mit Loch-Basecap am Seitenrand stehen, glaube ich.
Versuchen kannst du das ja mal. Aber für alle, die sich jetzt immer noch nichts vorstellen können, wie es aussieht, einfach mal auf die Seite des Fanshops gehen und da kann man sich das schauen und gelegentlich auch gleich kaufen. Und dann nochmal der Hinweis, alle Produkte von Puma 50% im Preis gesenkt, solange der Vorrat reicht.
Und ich habe da eine Frage, Thomas. Unser Chefredakteur, wir haben ja so ein Kommunikationsmittel, hat uns darauf hingewiesen, sollen sie bewerben. Und jetzt steht hier so ein Megafon mit einer Ente daneben.
Was soll das bedeuten? Eine Ente ist es nicht. Das ist ein Huhn, ein Hahn.
Naja, weißt du, was ich denn? Ich bin kein Biolehrer.
Ja, das kann auch sein.
Warum?
Na, vielleicht ist er ja voller Freude und Begeisterung beim Abhören und Zuhören auf die falsche Taste gekommen.
Ja, kann auch sein, ja. Der wollte eigentlich toll gemacht schreiben und hat stattdessen so ein Megafon in den Haaren erwischt. Ja, dann, wer kennt es nicht? Ja, passiert doch häufiger.
Wir rufen unseren nächsten und letzten Gast für diese Woche an. Sebastian Seifert, ehemaliger Spieler des 1. FC Leipzig, und hoffen, dass er jetzt auch demnächst seiner jetzigen Tätigkeit wieder tätig werden kann. Er ist nämlich Geschäftsführer zweier Clubs in Leipzig und dazu gleich mehr. Machen wir das so?
Du bist doch derjenige, der an der Technik sitzt, selbst wenn ich Nö sage, schmeißt du mich ja trotzdem jetzt raus.
Okay, nächster Titel auch aus aktuellem Anlass. Das Logo-Wunsch-Konzert live und der Podcast zum Nachhören. Unser nächster Gast, Sebastian Seifert, Spieler des 1. FC Leipzig von 2010 bis 2014. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Leute.
Schön, dass das klappt. Eigentlich hättest du gar keine Zeit für sowas, weil du jetzt eigentlich in einem deiner Geschäfte stehen müsstest oder würdest wahrscheinlich und dort zusiehst, dann alles klar geht. Aber leider bist du ja da ein bisschen ausgebremst, was die Geschäfte angeht. Und wir hoffen natürlich alle, dass es da auch weitergeht. Sag mal, Elsterartig und L1, das sind die Läden, das sind deine Läden. Ist das richtig?
Das ist grundlegend richtig, was zumindest die Nachtgastronomie betrifft.
Ja.
Ich habe mich ja dann nochmal gewagt in Richtung normale Gastronomie, Restaurant.
Ja,
mit dem Italiener Michellos.
Ja, wo ist das in Leipzig?
Das ist direkt Katharinenstraße, Ecke Brühl, gegenüber von McDonald's.
Ah ja, mhm.
Ja, aber letztendlich ist alles geschlossen.
Ja, aber du hast ja gesagt, gerade wo wir uns kurz unterhalten haben, dass du vielleicht die Chance siehst, draußen ein bisschen was zu machen an deinem anderen Objekt, was ihr da noch macht, dass da vielleicht ein bisschen was gehen könnte.
Ja, na zumindest was ich weiß ja nicht, inwieweit dort jeder tagtäglich oder wöchentlich diesen ganzen Wahnsinn verfolgt. Das ist ja, Leipzig ist ja aktuell unter 100 gerutscht heute, ne?
Mhm.
Ja. Und theoretisch ist es jetzt so, wenn jetzt die nächsten 5 Tage wie unter 100 bleiben, dann können wir hoffen, dass wir ab nächsten Freitag alle wieder ein bisschen Sport machen können und auch wieder zumindest Außenbereiche Gastronomie geöffnet werden. Das ist ja die Tendenz. Und dann auch im Normalfall draußen halt ein bisschen was stattfinden kann in den nächsten, ja, wie du es vorhin gesagt hast, ne, vielleicht Richtung Juni oder so, ne, oder ab Juni.
Das ist so, was wir alle hoffen, ja. Ja,
ja, egal wie, Hauptsache draußen.
Ja.
Ja.
Wie überlebt man in solchen Zeiten mit seinen Clubs, auch zu wissen, dass da mal realistischerweise zumindest drin jetzt erstmal auch nichts in den nächsten Monaten passieren wird?
Naja, die Frage ist, was heißt denn überleben? Ja? Ich meine, ich sehe das immer ein bisschen so, ich habe auch schon viel Blödsinn gemacht in meinem Leben und
ja, du hast Chemie gespielt zum Beispiel.
Genau, ich habe Chemie gespielt. Ich war auch am Anfang ein bisschen mit bei AB dabei gewesen, noch schlimmer.
aber du hast RB Salzburg auf dem Trikot noch stehen gehabt.
Richtig, das war mal, die habe ich noch, RB Salzburg war das gewesen, ja. Genau.
Das ist noch zu entschuldigen.
Das kam noch eingeflogen aus Salzburg
damals.
Ja, zurück zur Frage. guck mal, ich mache das jetzt 10 Jahre, sind jetzt froh. Also wir hatten jetzt im April bei L1 waren jetzt 10 Jahre gewesen, ne? Und wir sind halt jetzt aktuell wieder am Stand vom Anfang, kann ich sagen, ja. Also vom Gesamten, was die Finanzen betrifft und was das Risiko betrifft. Jeder, der mal irgendwie selber was gemacht hat, der weiß dann, was das bedeutet. Aber wie gesagt, was willst du aktuell machen, ne? Das kannst halt eigentlich nur von der Hand in den Mund so ein bisschen leben. Ich habe auch keine großartigen Rücklagen, weil das, was wir die ganzen Jahre gemacht haben, ja, ich hatte dann auch mit dem Elster hatte ich das angefangen, wo ich eigentlich das, was ich in meinem Eins dann einigermaßen verdient habe, habe ich dann dort wieder reingesteckt und dort was Neues gemacht. Ja, und dann bist du eigentlich doch ein Ausgang. Eigentlich hätte es jetzt, klingt doof, aber ab letzten Jahr so tatsächlich, wo Corona begonnen hat, eigentlich losgehen sollen, ja, dass du eben dann auch mal wirklich Geld verdienst, in Anführungsstrichen. Weil die ganzen Kredite, die da gelaufen sind, sind eigentlich dann so nach den 8 Jahren eigentlich weg gewesen, 9 Jahren, ja, kann ich sagen. Und jetzt fängst du eigentlich, oder musst du dir überlegen, ob du wieder bei Null anfängst. Ne? Ansonsten, was mich jetzt privat betrifft, ich lebe jetzt nicht auf großem Fuß, ich habe das noch nie gemacht und habe eine normale Wohnung und habe jetzt auch nicht riesen Kosten gehabt. Ich habe normal Kurzarbeitergeld bekommen, weil ich selber angestellt war bei mir. Dadurch war das einigermaßen zumindest für mich privat okay, ne? Aber ist natürlich jetzt, ja, muss man sich halt überlegen, was will man perspektivisch noch machen, was ist jetzt sinnvoll, dort jetzt wieder anzufangen oder das muss halt, aber es geht am Ende vielen Unternehmern so, ne? Also ich will das jetzt nicht nur auf Diskothek oder so. Natürlich sind wir die Letzten, oder die Ersten, die geschlossen wurden und die Letzten, die öffnen dürfen. Höchstwahrscheinlich. Wie das allgemein weitergeht, das ich kann mir das auch selber gerade gar nicht vorstellen.
Wie schätzt du in Leipzig diese Szene Diskothek, also alles rund um Veranstaltung, Abendgastronomie, wie schätzt du das ein? Wie viele werden da zurückkommen oder wie viele werden nicht wieder an den Start gehen?
Naja, ich sag mal so, unabhängig davon, dass in Deutschland ist ja so eine typische, schon so ein bisschen so eine Leidens- und Mingelgesellschaft. Ne? Also ich glaube, in Deutschland geht es jetzt wenigen richtig, richtig schlecht. Ne? Also das muss man ehrlich sagen, dass bei allem, was der Staat vielleicht für Fehler gemacht hat, glaube ich, was Unternehmern dort jetzt dort für helfen, auch wenn es jetzt nicht, dass die Zahlungen nicht pünktlich kommen oder gar nicht. Wir warten noch die ganze Zeit auf irgendwelche Sachen und müssen eigentlich schon Insolvenz anmelden ungefähr. Weil die haben sie ja jetzt ausgesetzt zum 30.04. oder die ist jetzt nicht mehr ausgesetzt, die Insolvenzantragspflicht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas verfolgt.
Ja.
Da müssen wir eigentlich Insolvenz anmelden, ja, theoretisch, weil wir natürlich offene Zahlungen haben ohne Ende. Aber wenn die Hilfen kommen, dann kannst du eigentlich sagen, dann bist du theoretisch mit null dann raus, so ungefähr. Ne? Also deswegen glaube ich jetzt mal nicht, dass dort irgendjemand aufgrund dessen, vielleicht nimmt das jemand auch als Vorwand, ne? Würde mir vielleicht schon selber so gehen, wo ich sage, ey Mensch, jetzt hast du das 10 Jahre gemacht. Wie lange willst du das noch machen, so ungefähr? Ne? Aber ja, ich glaube nicht, dass jetzt so viele wegsterben werden. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also vielleicht haben sich das einfach viele auch überlegt, die dann gesagt haben, ja, ich mache was anderes. Ich merke das auch bei vielen Mitarbeitern oder so, die jetzt ihr Leben lang Gastronomie gemacht haben, die jetzt mal was anderes machen mussten. Ne? Und die haben mal vielleicht gemerkt, okay, es ist vielleicht auch nicht so schlecht, irgendwo anders mal zu arbeiten, außer Gastronomie. Ne?
In Berlin hat man ja diese Woche lesen können, sind viele Club-DJs im Testzentrum, weil man die Fähigkeiten und die Eigenschaften dieser Leute schätzt, weil die eben stressresistent sind und gut mit Leuten umgehen können. Deine DJs, weißt du, was machen die und wie geht's denen?
Naja, ähnlich. Ich habe mit einigen Kontakt. Das sind natürlich auch viele, die sich die ganze Zeit, klingt jetzt doof, das sind ja trotzdem irgendwo Künstler gewesen, ne? Wo ich auch bei manchen nicht so richtig das Verständnis gehabt habe, zu sagen, okay, die machen jetzt nur sowas, ne? Das ist ja wie am Ende ähnlich, wie du setzt alles auf eine Karte und spielst nur Fußball, ne? Das ist ja auch fraglich, ob das immer der richtige Weg ist. Bei manchen geht es gut, bei manchen nicht. Bei denen, wo es nicht gut geht, da musst du halt dann sagen, naja, es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn du nebenbei trotzdem noch ein paar Sachen machst, ne? Und nicht nur eben am Wochenende deinen Spaß hast und ein bisschen auflegst, in Anführungsstrichen. Und da haben mit Sicherheit das viel auch überlegt oder natürlich, was ich so gehört habe, eben sich auch normale Berufe, selbst ältere, ne, die jetzt so in der Indie, was jetzt ja älter ist, gerade so ein bisschen Alternativszene, so ein bisschen, da ist jetzt zum Beispiel ein älterer, den habe ich letztens Kontakt gehabt, der ist Mitte 50, hat sein Leben lang nur aufgelegt und jetzt macht er irgendwo Hausmeister, weil er eben irgendwann mal Elektriker gelernt hat oder so, ne? Also wo du sagst, man kann jetzt auch nicht immer alles so negativ sehen, ne? Für viele war es vielleicht auch ja dann mal eine
Läuterung
gewesen, ne? Genau, eine Läuterung gewesen, okay, ich müsste vielleicht dann doch mal irgendwann mal was anderes anfangen, ne? Also geht mir ja selber auch genauso, ne? Wo ich sage, ja, war eine gute Zeit, ob es jetzt richtig oder falsch war, was ich damals gemacht habe, aber es gibt vielleicht auch noch andere Sachen. Ne?
Ich hab bis letztes Jahr auf irgendwelchen Bühnen gestanden und irgendwelche Shows moderiert, jetzt mache ich Lochhofradio, mir hat's gut getan.
Gut, ja. Also vermisst du irgendwas?
Nee, es war das erste Silvester, das war komisch, das war schon ein bisschen eigenartig, weil dann ist das so nach 20 oder 25 Jahren, sagt man, Mensch, eigentlich jetzt um die Zeit, was soll ich denn hier? Und man denkt schon jetzt, Walpurgisnacht, da wäre Thale die Walpurgisnacht gewesen, so, dann denkt man schon, ja, jetzt wäre das, aber es ist nicht so, dass mich das jetzt irgendwie verfolgt oder so, nee.
Geht mir auch so, ist komisch. Also echt ein komisches Gefühl, also muss ich sagen, weil irgendwie hat man die Zeit jetzt, so doof wie das klingt, trotzdem irgendwie ein bisschen genossen, ne? Also weil bei mir war ja immer Vollgas gewesen am Wochenende, ne? Damals auch mit
auf jeden Fall
mit Lok die ganze Zeit, ja. Oder du kennst ja auch noch Marco, jetzt sind selbst im Amateurbereich noch, ne? Bei Merkburg. Ja. Da bist du am Wochenende, da ist Freitag machst du los und dann Samstag hast du Spiel, ne? Und dann Samstagabend stellst du dich wieder hin und Sonntag bist du tot, ne? So ungefähr.
Genau.
Und bei Lok damals war es ja noch verrückter. Da hast du Samstag trainiert früh, da hast du dich hingelegt kurz, dann bin ich da abends wieder los und dann bist du Sonntag irgendwo hingefahren, ne? Und hast Sonntag gespielt. Ne? Hm.
Stimmt das?
Da war schon eine verrückte Zeit, kann ich mir manche Sachen gar nicht mehr so vorstellen im Nachhinein.
Also, das ist echt crazy. Stimmt die Legenden, die man sich erzählt, dass du manchmal direkt früh aus der Disco zum Treffpunkt gegangen bist, wenn du zum Auswärtsspiel gegangen bist?
Nee, das war wirklich nur ein, zwei Mal vorgekommen, wo es um nichts mehr ging. Also ich war da schon, habe mich da schon immer bemüht, aber es war schon, ich habe jetzt aus Spaß, weil meine zwei, drei Freunde sitzen bei mir zu Hause und ich tue eigentlich nicht so oft in der Vergangenheit schwelgen und die haben jetzt gesagt, ey, sag mal, ja, Lok gegen RB, das war doch heute vor 7 Jahren gewesen, das letzte Mal, so ungefähr, fast genau auf den Tag.
Ja, vor acht.
Vor 8 Jahren, ne? Und da haben sie gesagt, hier haben sie bei YouTube angemacht. Und da haben sie noch so ein paar alte Videos gezeigt. Da war tatsächlich das ein Spiel, wo wir 0-0 gespielt haben, gegen was eigentlich für uns so ein Wahnsinn war. Dann, ich glaube, das war das Rückspiel gewesen, ne? Wo RB schon aufgestiegen war und wir haben 0-0 gespielt, ne? In der Liga,
ja,
wo wir
schon durch waren. Richtig. Na, der Mittwoch vor Himmelfahrt war das.
Genau, da haben wir 0-0 gespielt und da bin ich am Abend vorher tatsächlich erst um 4 rausgewackelt. Ja. Aber im Großen und Ganzen, die mich kennen, gerade Rosi oder so, mit dem haben wir jetzt noch super Kontakt, Marco Rose, immer noch ein guter Bekannter und ein guter Wegbegleiter gewesen, der wusste das eigentlich immer zu schätzen und der wusste genau, dass ich mich da professionell verhalte, trotz dessen, dass ich abends unterwegs war.
Aber
geile Zeit, aber unvergessen alles, also muss man echt sagen.
Über deine Zeit bei Lok Leipzig hast du ja immer gesagt, die schönsten Spiele waren die gegen RB und die Derbys, weil das was Besonderes war. Und dann hast du in diesem Interview, was ich jetzt zitiere, gesagt, heute kommen jedes Wochenende 40.000, 50.000 ins Stadion, da ist das nichts mehr Besonderes. Für uns damals war es was Besonderes, weil das eben nicht die Norm war.
Ja,
und das absolut. Siehst du heute immer noch so.
Ja, absolut. Das ist auch jetzt, wenn man sich so mit einigen noch unterhält, das ist einfach eine, auch allgemein damals natürlich mit RB, das Wort war der Feind gewesen, ja damals vielleicht noch mehr als jetzt. Ne? Jetzt hat sich das ja alles so ein bisschen, weil es ja anderes Fernsehen gelegt, aber das war damals schon eine krasse Zeit, gerade wo wir in derselben Liga waren, in der Regionalliga. Ne? Das war schon verrückt, aber trotzdem war es halt so, man muss mal ehrlich sagen, die Jungs, die damals bei RB waren, ja gerade Daniel Schran oder so, da war trotzdem viel Respekt uns gegenüber. Also wir haben uns dann ja teilweise, das war ja noch anders als jetzt, wenn man sich das damals überlegt hat, die waren ja dann auch unterwegs gewesen, irgendwie am Wochenende. Ja, ja. Dann hat man sich gesehen und war gegenseitiger Respekt trotzdem da, muss man echt sagen. Also das war halt für uns schon eine Genugtuung, ne? Damals für den Verein Lok ja sowieso auch, ne? Und so uns als Spieler gegen sowas mitzuschweben, das schätzt man natürlich jetzt viel mehr, wenn du sagst, okay, du hast damals eigentlich, ja, gegen so einen aufstrebenden Verein und hast denen schon ein bisschen Parodie geboten als kleiner Lok Leipzig, ne? Wenn wir damals die Möglichkeiten gehabt hätten vielleicht oder damals schon mehr Euphorie auch gewesen wäre im Umfeld mit allem drum und dran, dann wäre vielleicht noch viel mehr möglich gewesen, ne?
Verfolgst du den ersten FC Lok zur Zeit oder in den letzten Jahren, in denen du eben nicht mehr bei Lok gespielt hast? Wie intensiv verfolgst du ihn?
Auf jeden Fall. Also das ist immer noch. Jetzt ist gerade Almedin Schiefer, als er jetzt Trainer geworden, den habe ich letztens durch Zufall getroffen. Der hat damals, der hat ja auch seine Vergangenheit, wisst ihr ja. Der hat damals, da bin ich als junger Kerl mit 18 Jahren, bin ich da, oder nicht mal, ich glaube 17, bin ich da hochgekommen. Und da habe ich mit Almedin Schiefer, habe ich mit ihm weggespielt, ne? Und da, er war damals schon eine Autoritätsperson.
Also war sehr deutlich wahrscheinlich auch gegenüber jungen Spielern. War bestimmt auch sehr deutlich gegenüber jungen Spielern.
Genau, also kann ich mir vorstellen, wie er jetzt als Trainer ist. Also er war damals schon sehr deutlich und sehr korrekt, also super, super korrekt gewesen, logischerweise. Also ich glaube, das war schon ein Glücksgriff jetzt auf den Lok, glaube ich, auch perspektivisch. Aber ich verfolge das die ganze Zeit. Also logisch, das ist doch, das war die beste Zeit gewesen. Ich habe jetzt mit den ganzen Jungs hier, mit Steve Rolleder oder so, wir haben ja alle noch Kontakt aus der Zeit. Also wie gesagt, ist ja eigentlich auch ungewöhnlich, ne? Wenn so ein Trainer mit so einem Erfolg, Marco Rose, und der schreibt uns jetzt immer noch in unsere WhatsApp-Gruppe. Also das war einfach eine unvergessene Zeit. Auch mit Alexandris Theodosiadis, wir haben auch hier Albert Spajui, wir haben alle noch irgendwie. Also das taugt jetzt wahrscheinlich niemand bei Lok, die da zuhören, aber wir haben alle tatsächlich noch Kontakt. Patrick Kranzner hat mir vor uns geschrieben. Das war halt einfach, wir waren damals so ein verschworener Haufen und das war echt, muss ich sagen, im Nachhinein eigentlich so die größte Enttäuschung, dass wir dann nicht nochmal die Chance hatten, noch ein Jahr weiterzumachen, zumindest.
Ja, das ist ganz ehrlich. Also was macht denn jetzt? Ja, auf jeden Fall. Das war, Marco Rose hat ja da viel aufgebaut und man hat ja diese Klasse sicher gehalten. Man hat den Eindruck, die Mannschaft kommt jetzt ins Rollen und dann wird sie auseinandergerissen. Was macht denn jetzt ein Albert Spahiu oder ein Patrick Grantner? Spielen die noch Fußball?
Na, Patrick Grantner ist ja noch, ein Blauen, ne? Der will
Blauen, ja.
Genau, der will gerne nach Leipzig irgendwie in die Nähe. Ansonsten, Alexis ist, der hat jetzt geheiratet, der Verrückte, der eigentlich, wo ich nie gedacht hätte, der, ob er den noch so ein bisschen, ob der euch noch so im Kopf ist.
Klar.
Der war ein Wahnsinnstyp und der hat jetzt geheiratet und ist jetzt Versicherungsmakler. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Also, in Offenbach oder wo ist der jetzt?
Ja, ich weiß gar nicht genau, wo das ist, kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall im Westen, ja, in der Nähe, in Offenbach.
Aber, ja.
Verrückt, wo ich das gesehen habe, ich dachte, das kann ich gar nicht glauben. Deswegen, wie das vorhin gesagt haben, das ist manchmal verrückt, wie das Leben so bei manchen so einen Lauf nimmt, ne? Was es jetzt so, wo es sich so hinverschlägt, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also.
War der Marco Rose, war der Trainer, als ihr gegen Schalke gespielt habt, dieses Freundschaftsspiel?
Da war Hensel Trainer.
Da war Hensel Trainer, ja.
Okay.
Genau, war, ja, auch, genau. war auch eine coole Erfahrung damals, ja. Aber da waren schon viele Sachen dabei, die ganzen Derbys auch gegen Chemie zu der Zeit, ne, wenn man das jetzt im Nachhinein so ein bisschen Revue passieren lässt, wie das was Besonderes war, wo damals gegen RB und es waren 20.000 Zuschauer gewesen, ne, wenn man sich überlegt, was da für eine Euphorie auch gewesen ist. Naja, es ist halt schade insgesamt, wie das in Leipzig alles gelaufen ist. Na, da hätten wir vielleicht im Nachhinein viele gewünscht, die vielleicht gesagt hätten, ja komm, das hätten wir vielleicht damals mit unserem Lok Leipzig auch mitbekommen, wenn wir da mal alles zusammengehalten hätten.
Naja, so ähnlich hat es ja der Lindemann auch gerade gesagt, dass eben da Fehler, aber hätte, wäre, sollte, da können wir nichts mehr dran ändern, das ist nun mal so. Aber du warst, ach so, das wollte ich ja noch fragen, 2010 bis 2014, das stimmt, dieses Zeitfenster, wo du bei Lok gespielt hast.
Ich glaube ja, ich habe es jetzt gar nicht genau im Kopf. Also es war auf jeden Fall, waren 4 oder 5 Jahre gewesen. Ne? Also wir sind ja damals bei mit Achim Steffens zu Achim Steffens gekommen, zur Legende. Dann hat er Mike Sattler übernommen. Dann war, glaube ich, hier der Ronald. René Kronert, das war die erste Enttäuschung, wo der eigentlich gegangen ist leider. Ne? Wo er eigentlich
das war sehr traurig.
Ja, das war übrigens auch dort Gellertstraße aufgestiegen, das war auch grandios, muss man sagen, zu der Zeit.
Ja, da möchte ich an der Stelle mal fragen, Gellertstraße, der Jens Werner schießte ein Tor und zeigte dann den Mittelfinger, zwei Mittelfinger sogar, ich glaube in deine Richtung. Was ist denn da vorgefallen?
Woher weißt du das noch? Das ist ja Wahnsinn.
Da gibt es ein Video dazu. Ich habe mich immer gefragt, was hatten denn die Jungs da?
Und der hat ja gefühlt noch nie ein Tor geschossen. Das war wahrscheinlich sein einziges Tor, was er geschossen hat jemals.
Ja.
Also, wir lachen jetzt noch. Also, wir haben jetzt auch noch, sind auch noch gut befreundet. Also, deswegen, wir sind alle noch zusammen. Markus Salbach, wir sind alle noch eine Gang, kannst du sagen. Ne? Wir sind alle zusammengeblieben. Das ist schon, waren halt Kumpels gewesen. Ne? Das hat sich halt damals, wir waren damals eine verschworene Einheit. Jetzt noch, sind auch jetzt viele zusammengeblieben. Ne?
Ja. Sehr coole Sache, ja. Achim Steffens übrigens, das, weil ich auch nicht vergessen, wir hatten, unter ihm, als er anfängt, da waren ja die ersten Spiele, glaube ich, nur unentschieden. Magdeburg 2 unentschieden, Zwickau unentschieden.
Genau,
gegen Zwickau schießt Zwickau durch das 1-1, Jens Kellig oder so, und spielt über deine Seite. Glaube ich zumindest, jedenfalls habe ich danach mit Achim Steffens geredet. Achim, wo lagst denn? Ich habe dem Pfeiffer das erklärt, wie er sich verhalten muss, aber sprich mal mit einer Kuh Französisch. Der Wahnsinn. So eine Sache ist mir gefallen. Also Achim Steffens, der war noch auf 380 nach dem Spiel. Da hat er so über dich gesprochen, das war, hat er auch im Training so mit euch geredet?
Achim war legendär, Achim war. Aber das ist halt auch so eine Story, ne? Das ist verrückt. Achim, der hat zwar, ja, damals, er ist ja mit vielen angeeckt, aber ich kenne eigentlich niemand an Spielern oder Jungs, die, gerade der ist ja jetzt irgendwie vor einer ganzen Weile 70 geworden, ich glaube letztes Jahr, ne? Da waren viele auch da gewesen, auch Görks und, Rosi selbst, und hast dich gesehen, und da redet niemand schlecht über ihn, ne? Obwohl der teilweise Leute beleidigt hat, das könnte sich jetzt gar keiner mehr vorstellen. Also wenn jetzt die ganze junge Generation, ich spiele ja selber noch Marco West, oder du bist ja auch Trainer, da weißt du ja, wie du aufpassen musst, was du irgendwelchen Jungs an den Kopf wirfst, wenn du überlegst, wie der damals mit uns geredet hat.
Das war lecker. Die Hälfte der Mannschaft vom Platz gegangen würde. Genau. Oder über die Hälfte der Mannschaft vom Platz gehen wahrscheinlich.
Pfeife, du nimmst doch Drogen. Wahnsinn, herrlich, Achim hat uns aber auch viel, und das muss man ja sagen, wenn er das jetzt alles so auch so, so jemand wie Marco Rose, ne, der redet jetzt noch über Achim Steffens, dass er ihn tatsächlich auch ja auch mit begleitet immer noch die ganze Zeit, ne? Und ja, er sich davon auch was abgeguckt hat, ne?
Genau.
Das ist das so
Marco Rose oft. Achim Steffens.
Ja,
genau. Der ist nur noch Sebastian, ja, auf jeden Fall, mit seinen fast 71 nach wie vor einigermaßen gestählter Körper, muss man sagen.
Sebastian, du wirst der macht jeden Morgen, wie er gesagt hat, er macht immer noch jeden Morgen stehe ich auf, kalt duschen und 100 Liegestütze. Hat er immer gesagt. Genau. Morgens kalt duschen, 100 Liegestütze.
Wie viele schaffst du aktuell? Wie viele Liegestütze würdest du jetzt aus der Corona-Pause raus schaffen?
Aus der kalten?
Ja.
Ach, weiß nicht, so 50 vielleicht, würde ich sagen. Aber mit Biegen und Brechen.
Respekt.
Ja. Roten Kopf. Genau. Ich muss sagen, Liegestütze, das ist auch so eine Sache, wenn man die regelmäßig macht, dann kann man das auch echt gut meistern. Aber wenn man die ein paar Wochen, Monate, Jahre nicht macht, dann hat man echt zu knabbeln, überhaupt fünf hinzubekommen.
Das ist eklig. Ich hab mich ja versucht, ein bisschen fit zu halten die ganze Zeit, aber Liegestütze ist immer der fängste mal. Ich habe mal so eine Challenge gemacht, jeden Morgen 100 Stück, egal wie. Also mit Absätzen, egal wie lange, Hauptsache du machst irgendwie 100 Stück. Das ist dann immer besser geworden, aber dann hast du mal 2 Wochen nichts gemacht, dann hast du bei null angefangen. Also
genau.
Katastrophe.
Ist ja oftmals erstaunlich, der Kai Pflaume hat sich jetzt lange vorbereitet, auf 10 Klimmzüge. Da dachte ich mir, was muss ich da ewig vorbereiten, wenn man halbwegs fit ist. Aber 10 Klimmzüge, da muss man sich trotzdem schon mal vorbereiten. Es sei denn, man ist aktiver Sportler, aber wenn man sagt, nee, das mache ich jetzt demnächst, sollte vielleicht mal jemand ausprobieren von euch aktiven Sportlern.
Wie viele Klimmzüge kannst du?
Boah, ey, du stellst mir Fragen, ey. Wir haben jetzt, wie lange haben wir jetzt gegen Fußball gespielt?
Naja, wir haben das sechste Mal uns auf dem 1. November auf dem Fußballplatz getroffen.
Naja, aber mal, ich bin jetzt 35, ich wäre 36, ich hänge mich nur noch dran, aktuell. aber dafür lange.
Sehr gut. Ich habe eine Klimmzugstange zu Hause, aber mehr als 7 am Stück habe ich auch nie geschafft, obwohl ich so jeden zweiten Tag mich drangehängt habe. Das sind auch ganz ethische Dinger, Klimmzüge.
Ja, du kannst ja von unten abspringen. Wenn du von unten gibst dir einen kleinen Sprung, dann geht's.
Da ist den ersten schon mal sicher.
Kombinierst das
mit Krabbeln. Aber erzähl doch mal, wie geht's in dem ersten FC Lok? Würde mich gerade interessieren.
Eigentlich ganz gut, außer dass kein Fußball gespielt wird.
Ja.
Also das ist eben das Problem. So gut wie eigentlich lange nicht, aber halt Fußball wird nicht gespielt. Ansonsten im Umfeld alles gut, Baumaßnahmen alles gut, Fans, wir haben glaube ich letzte Woche wieder einen Mitgliederzuspruch gehabt. Ja, wenn wir jetzt noch Fußball spielen könnten, alles gut.
Geht ja hoffentlich weiter
durch. Ja, hoffen wir mal, also zur neuen Saison. Vielleicht sogar schon im Pokal, Sachsen-Pokal ist ja dann Lok im Halbfinale, vielleicht gegen Dynamo, vielleicht gegen Osnabrück, so ein Quatsch, gegen Bischofswerda. Wäre ja schon mein Ding.
Ja, zumindest dann mal ein Highlight wieder für die Leute. Ne?
Ja. Auf jeden Fall. Seife, vielen Dank für das Interview.
Ganz zum Schluss nochmal die Frage, wo ist jetzt die Wahrscheinlichkeit am höchsten und bei welcher Lokalität, dass du jetzt irgendwas mit deinen Jungs da machen kannst, mit deinen Jungs und Mädels, ist das dann in den Läden in der Stadt oder außerhalb? Was denkst du, wo wird als erstes was bespielt von euch?
Naja, wir versuchen natürlich jetzt, wenn das jetzt losgeht, in den nächsten Wochen, dass wir draußen irgendwie open-air-mäßig irgendwas machen, an der freien Luft, mal gucken, wo wir das machen dürfen.
Ja.
Wo da irgendwas geht, aber ansonsten drin ist jetzt aktuell anberaumt irgendwie 1. September. Das ist so jetzt von der DEHUGA. Das ist ja der große Gaststättenverband. Die haben jetzt uns Hoffnung gegeben, dass es diskothekenmäßig in Anführungsstrichen dort eine begrenzte Personenzahl ab 1.9. wir zumindest irgendwie Hoffnung haben können, dass es da losgeht. Aber ich denke mal, die Leute sollen froh sein, wenn wir draußen jetzt den Sommer genießen können, wenn auch mal wieder ein bisschen Fußball gucken oder mal irgendwo ein Bier trinken im Biergarten. Ich denke, das wäre für jeden schon ein wahnsinniges Highlight. Aber da sieht man halt auch mal, wie man dann solche kleinen Sachen auf einmal anfängt zu schätzen. Ne?
Ja. Auf jeden Fall. Das
gut.
Muss man wirklich unterstreichen.
Dann.
Hells Bells. Ist dein Musikwunsch, ne?
Ja.
Das glaub ich.
Warum?
Ja.
Warum? Das war damals auch Einlaufmusik, ne?
Ah, ja,
genau,
stimmt,
Einlaufmusik bei der erste Lok.
Hörst du das privat auch oder hörst du privat eher was anderes?
Oh, ich bin eigentlich schmerzfrei gewesen. Guck mal, ich habe jetzt 10 Jahre, muss ich mir andauern, so einen ganzen Scheiß anhören, ne, der dort jedes Wochenende irgendwo läuft. Das wird ja immer schlimmer bei der jungen Generation hier. Generation Deutschrap, sage ich nur.
Ja. Aber euer Resident im L1, heißt der nicht auch Hofmann?
Genau.
Ja. Aber hat mit unserem Marco nichts zu tun, nee.
Nicht verwandt und nicht verschwägert.
Das habe ich noch nicht gehört, habe ich noch nicht gehört.
Okay.
Nee, ansonsten, ich höre halt gerne so alles ein bisschen querbeet, klar. Okay. RSA ist auf jeden Fall ist im Repertoire jeden Tag dazu dabei.
Okay.
Dann sagt man, dass man alt wird, wenn man
das na gut. Ja. Dankeschön.
Dankeschön. Danke euch auf jeden Fall, Jungs. War schön, euch mal zu hören. Und allen Fans haltet die Ohren steif. Ne?
Alles klar, dankeschön. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Hellspells, ACDC, der Musikwunsch von Sebastian Seifert. Marco, ich höre schon fast, dass du im Aufräumen bist. Das heißt, deine Back- und Koch-Arie ist vorüber?
Ja, so gut, wie sagt man denn?
So gut wie.
Mein Gehirn hängt. So gut wie. Genau, so gut wie. Wie bei so Zoom-Konferenzen, dass man die Leute immer so einen Satz wiederholen hört und es gar nicht weitergeht. Ja, ich muss noch aufräumen ein bisschen, muss ja noch 10 Eier schälen. Alles noch schön verpacken. Ach, siehst du, die Gewürzgurken muss noch aus dem Glas befreien. dann sind wir so gut wie fertig. Sebastian Seifert, würde ich sagen, ein riesen Interview hat er zu Lochrufzeiten uns nie ein Interview gegeben. Hat immer abgelehnt und gesagt, nee, was soll ich denn sagen? Fragt mal die anderen und so. Und jetzt hört man ihn, also nur auf Bescheidenheit einst und den erzählen und Anekdoten raushauen kann er ja sehr gut.
Ja, aber bescheiden ist er trotzdem noch.
Genau. Das auf jeden Fall, ja.
Also ich meine, er betreibt 2 Clubs in Leipzig, das darf man nicht vergessen. Und da kenne ich Clubbetreiber in Klein-Clark mich tot. Die sind da schon ganz anders unterwegs und fühlen sich da ganz anders. Und da bin ich positiv überrascht.
Klein-Mannsleben vielleicht?
Klein-Schlag mich tot. Dein Koch-Arie, findet die eigentlich auch Freitag statt, wenn nicht Lochruf ist? Oder machst du das nur, wenn Lochruf ist?
Das mache ich so, wie Zeit ist, aber mit 3 Kindern hast du ja
immer,
tagsüber
immer Lochruf.
Immer zu tun. Du kannst natürlich probieren, mit 3 Kindern zu kochen oder zu backen oder mit 2. Das ist auf jeden Fall unterhaltsam, aber es führt nicht immer zum selben Ergebnis, muss ich sagen.
Pass auf jetzt die Überleitung. Wie zufrieden bist du denn mit eurem letztveröffentlichten Logbuch?
Letztveröffentlichten Logbuch?
Ja.
Na, sehr zufrieden. Das ist ja den Preis für das deutsche Fußballbuch des Jahres 2019 gewonnen.
Ja, richtig. Und so mit den Verkäufen und so, bist du da zufrieden?
Ja, es ist ja eigentlich so gut wie ausverkauft, soweit ich weiß. Oder ist ausverkauft? Die erste Auflage. Wir überlegen schon eine zweite Auflage. Wieso?
Naja, ich wollte.
Hast du immer gefunden und da lagen noch ein paar Bücher drin?
Nee. Ich wollte dich ja jetzt in das nächste Buch reinquatschen. In das Lockruf Freitagabend Marco Kocht Buch. Oder vielleicht erstmal eine Broschüre. Muss ja gleich ein Buch sein.
Ja, kann eine Broschüre sein. Das Problem ist, aber ich bin da wenig. Also, ich bin schon innovativ und kreativ, aber die meisten Rezepte, die ich mache, habe ich auch bloß von irgendjemandem.
Jetzt das ehrt dich, dass du der Meinung bist, dass ich nur deine Rezepte veröffentlichen will. Ich würde natürlich dein Lieblingsrezept damit reinnehmen wollen, oder nicht ich, sondern der es macht. Aber wir haben doch von so vielen Spielern und so vielen Gästen gehört, was die gerne kochen. Dann sollen die doch bitte schön mal ihr Rezept.
Wir können das Lok-Kochbuch machen, ja. Dann machen wir ein schönes Bild von uns, sei mit so einer Kochmütze, vorne aufs Cover oder wo auch immer hin. Und dann haben wir so unsere Spieler, die alle in Rezept vorschlagen.
Naja, aber guck mal, Alma hat gesagt, er kann kochen. Da sind ja ein paar dabei, die gesagt haben, die können kochen. Und da können sie ja jeder ein Rezept abliefern. Und schon haben wir das Lok-Kochbuch.
Auf jeden Fall. Es kann eben auch mal Tomatensauce und Nudeln sein und Nudeln mit Tomatensauce.
Ja.
Ich meine, wir müssen auch ehrlich sein, das geht eben immer noch am schnellsten tatsächlich.
Und wenn es richtig gut gemacht ist, dann ist es ja nicht das Schlechteste.
Richtig. So kann man es eigentlich zusammenfassen.
Und jetzt kommt jetzt kommt der Sprung zum, dann gibt's das wahrscheinlich im Fanshop zu kaufen.
Ich sehe, worauf du hinaus willst. Aber zurzeit müssen Sie noch Vorlieb nehmen mit anderen Dingen im Fanshop. Was heißt müssen, Sie dürfen, können Vorlieb nehmen. Zu unter anderem 50% Rabatt auf, also ich meine, es hat auch was mit Kochen und Essen zu tun, ein Tier, aber ich glaube Pumas, ne, nicht, ist bestimmt auch unter Strafe. Bestimmt auf der Liste der roten gefährdeten Tierarten, die rote Liste. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Puma-Sachen sind um 50% reduziert zurzeit im Fanshop. Das lohnt sich genauso übrigens, wie generell mal vorbeizuschauen. Am besten durch die Tür geht und nicht durch die Scheibe, wie das manch einer probiert hat die letzten Wochen, um dann die neuen Produkte, zum Beispiel Aufkleber, Basecap,
Sonnenbrille zu erwerben. Feuersonnen gibt es auch noch, aber die, wie wir ja wissen, steht nicht im Fanshop, sondern die wird extra angefertigt.
Also die gibt es nicht für 50%, da sie jetzt von der Firma Puma kommt. So, haben wir alles abgehandelt. Nochmal viele Grüße, das wollen wir nicht vergessen, nach Jena in die Uniklinik. Wir hoffen ja eigentlich, dass der Thomas schon schläft, falls er doch noch zuhört oder den Podcast anhört. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, wir sind morgen bei dir, drücken die Daumen, dass das alles glatt geht.
Wir freuen uns, dass wir dir bald wieder an die Nieren gehen können.
Und freuen uns, dass wir dir an die Nieren gehen dürfen, ja. Und ganz zum Schluss haben wir noch ein Thema, was gar nicht so lustig ist. Was heißt gar nicht lustig, was eigentlich nur traurig ist. Der Moderator des Frühstücksfernsehens, zuletzt bei RTL, Jan Hahn.
Ja, Jan Hahn war es nicht seit eins, aber Jan Hahn auf jeden Fall ist verstorben. Und dann denken sich alle, Joko Wundkonzert und Jan Hahn, wie hängt das zusammen? Ganz einfach, Jan Hahn hat sich getraut, als einer der wenigen in der Öffentlichkeit in Deutschland, im Lok-Trikot zu moderieren und es auch regelmäßig bei sich rumhängen zu haben im Studio und auch aus einer Lok-Tasse zu trinken. Deswegen ist er uns aufgefallen, kommt ursprünglich aus Leipzig, Jan Hahn, ist leider nach kurzer, schwerer Krankheit, ich glaube gestern, Dienstag einem Krebsleiden erlegen mit nur 47 Jahren. Und Sebastian Seifert hat schon gesagt, jetzt kann man die kleinen Dinge mehr wertschätzen. Ich werde das auf jeden Fall, weil das ist eigentlich nicht die Zeit, wo ich dachte, Mensch, da machen wir Feierabend.
Ja. Wir machen Feierabend, alles zum Nachhören Podcast, hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch die ersten warmen Tage des Jahres und dir viel Spaß am Wochenende mit deiner Frau, viele Grüße, wenn ihr dann zum Picknick geht.
Ja, vielen Dank, dir viel Spaß mit deiner Frau, die hast du jetzt näher kennengelernt, seitdem du auf Bühnen stehst und viel Spaß bei den weiterhin langen Flitterwochen.
Tschüss.
Lockcast, der Podcast des 1. FC Lokomotive Leipzig.